Attention.
Das ist die Big Show auf sportradio360.de. Das kosten- und, seien wir mal ehrlich, letztlich sinnfreie Trainerseminar für alle Sportfans, die an den Seitenlinien, im Zielgelände, am Schanzentisch oder zumindest vor dem TV-Gerät die Einhaltung der taktischen Disziplin fordern. Wir stellen die unangenehmen Fragen.
Ist der Körner eigentlich betrunken schon am frühen Morgen?
Wir gehen hart mit uns ins Gericht.
Also erstmal muss ich ja sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil dein Intro war so bockstark.
Wir berichten exklusiv.
Also ich kann die erste gute Nachricht machen, Stand jetzt Donnerstagnachmittag, kein FC-Profi im Polizeibericht dieser Woche aufgetaucht.
Und hier ist der Mann, der sich kaum zwischen Wimbledon und Champions League-Finale entscheiden kann. Euer Gastgeber in der Big Show, im aktiven Onside, Marco Hagemann.
Tiki-Taka in der Allianz Arena, 4-2 Spiel in Granollers, Pick-and-Roll in Oldenburg und London, Aufschlag-Wolle in Melbourne, Play-Action in Atlanta. Tja, was fehlt da eigentlich noch in Episode 84 unserer kleinen, sympathischen und dennoch Big Show? Vielleicht eine Stimme direkt vom FC Bayern München, die schon aus Hoffenheim bestens bekannt ist, oder vielleicht sogar auch eine Analyse aus der Premier League. Aber do not be afraid, alles drin. Auf geht's, Big Show, Episode 84. So, wir starten bei sportradio360.de heute mit einem Gast, der zum allerersten Mal mit dabei ist, der aber wie die Faust aus Auge heute passt bei unserer großartigen Big Show, nämlich einen Profi aus dem Fußballbereich und zwar vom FC Bayern München. Dort ist er Torhüter und heißt Tom Starke und wir freuen uns riesig, dass du mit dabei bist. Grüße dich, Tom.
Ja, hallo zusammen.
Tom, bevor wir über dich natürlich auch ein bisschen sprechen wollen, wir kommen leider nicht drum rum, weil natürlich die Zuhörer bei uns auch nicht ganz dumm sind, die das auch mitbekommen haben. Pep Guardiola. Tatsächlich, dieser Pep Guardiola wird ab Sommer dann Trainer des FC Bayern München. Wie hast du davon erfahren?
Mir ging es ja, sagen wir mal, bis gestern Mittag ähnlich wie allen. Also es gab Spekulationen und also da wurde auch innerhalb der Mannschaft gar nicht groß drüber gesprochen. Und dann gestern Mittag kam für uns Spieler dann die Mitteilung vom Verein, dass halt sich der Verein so entschieden hat, weil Jupp Heynckes seine Karriere beenden möchte. Und dann später kam das ja dann auch in der Pressemitteilung. Also das kam alles ziemlich schnell hintereinander und im Endeffekt auch schon doch noch ein wenig überraschend.
Ich habe irgendwie heute Morgen, glaube ich, noch gelesen, dass Karl-Heinz Rummenigge noch mal in die Kabine kommen wollte, um euch dann alles so genau zu erzählen, wie das so abgelaufen ist. Hat er das bereits getan oder ist Matthias Sammer gekommen? Gab es da irgendwas heute?
Es waren beide da. Ja, also sind beide in die Kabine gekommen vom Training und aus gegebenem Anlass haben sie dann natürlich alle zusammengeholt, Spieler, Verantwortliche, Trainer, Fitnesstrainer, Physios. Also praktisch den engeren Kreis der Mannschaft und haben uns dann halt drauf eingestellt, was kommen wird. Aus dem Mund von Karl-Heinz Rummenigge selber das alles gehört und mitgeteilt und auch nochmal, dass er hat noch kein Dankeschön an die Feindes gesagt. Er hat gesagt, damit möchte er gerne bis zum 19. Mai warten. Mhm. Und er hat uns praktisch auch moralisch nochmal ein bisschen mehr Pflicht genommen, dann so eine großartige Karriere auch noch zu einem gelungenen Abschluss zu bringen, wie von Jupp Heynckes.
Diese Verpflichtung von Guardiola soll er schon seit einigen Wochen eben festgestanden haben, nachdem sich auch Jupp Heynckes dann gegenüber dem Bayern-Bossen auch geäußert hat, dass er seine Karriere dann ganz gerne beenden möchte im Sommer. Ihr habt, glaube ich, Jupp Heynckes auch sehr viel zu verdanken. Du bist jetzt seit Sommer da beim FC Bayern, hast die Strukturen ja auch kennengelernt. Jupp Heynckes, vielleicht einer der Trainer, der dir in dieser kurzen Zeit noch mehr beigebracht hat, zu dem du trotzdem ein ganz besonderes Verhältnis vielleicht aufgebaut haben könntest?
Ja, Jupp Heynckes hat mich sehr beeindruckt. Also ich kannte ihn vorher nicht nur so von jeder andere aus dem Fernsehen und ich bin ihm vorher noch nie begegnet und er hat mich vom ersten Tag an, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckt, weil er auch sehr offen und ehrlich mit mir oder mit den Jungs, die so ein bisschen hinten dran stehen oder standen haben, da umgegangen ist. Und das hat man tatsächlich nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Der ganze Umgang mit den Spielern, die auf eine Art mit einer gewissen Ruhe, mit einer gewissen Lockerheit, aber halt immer mit dem Ziel vor Augen. Und in das halbe Jahr, was wir hier zusammen gearbeitet haben, war trotzdem auch wieder lehrreich auf jeden Fall. Mhm.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Tom. Du bist von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gekommen. Du wusstest ja auch ganz klar, dass du mit Manuel Neuer einen nicht so schlechten Keeper vor deiner Nase hast, nämlich den Nationaltorhüter, dass du die Nummer 2 dann wirst. Jetzt kommt, wie gesagt, der große Trainer Pep Guardiola, der mit dem FC Barcelona unglaublich viele Titel abgeräumt hat, Meister geworden ist, Pokal, Champions League. Jetzt verlässt er aber dieses Biotop FC Barcelona und kommt eben zum FC Bayern, wo er sicherlich auch ganz andere Strukturen kennenlernen wird. Wie viel Vorfreude hast du im Speziellen und wie viel Vorfreude hast du auch schon erleben dürfen von deinen Mannschaftskollegen, dass man sich einfach jetzt schon mal auf Guardiola ja auch schon seelisch vorbereiten kann?
Also ganz, ganz ehrlich gesagt, so ein bisschen der Grundthema der Mannschaft, und ich glaube, das ist auch relativ vernünftig, dass man das jetzt erstmal zur Kenntnis nimmt, was jetzt kommt. Aber wir haben ja wirklich sehr viel vor im Grunde. Und Pep Guardiola ist erst für die neue Saison ein Thema. Mhm. Und natürlich gibt es Gespräche, man redet drüber, aber so, wie gesagt, so die Grundstimmung an sich ist schon dahingehend, dass wir sagen, wir haben jetzt Fürth und wir wollen unbedingt diesen Meistertitel letztendlich nicht nur für Enkel, sie will ja jeder auch selbst erholen. Viele sind schon länger dabei und haben ja in den letzten 2 Jahren keinen Titel geholt. Und das will man einfach ausmerzen. Und darauf liegt gerade so ein bisschen der Fokus. Und ich glaube auch, dass es relativ oder sehr vernünftig ist, weil die Zukunft ist noch relativ weit weg im Sommer. Da gibt es noch einiges zu bewerkstelligen bis dahin. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich mit dem Guardiola natürlich der zurzeit weltbeste oder einer der weltbesten Trainer hierher kommt. Und ja, das bestätigt mich sogar so in meiner Entscheidung, hierher gewechselt zu sein. Mhm.
Ich habe gestern, wir hatten eine Sky-Veranstaltung, also intern, und da hat mir einer gesteckt, ich frage einfach mal, ob das richtig ist, sprichst du fließend Spanisch?
Also ich spreche nicht fließend Spanisch. Ich habe es gelernt, um Spanisch zu sprechen, müsste ich vielleicht nochmal so ein halbes Jahr nach Spanien fahren und mich da so ein bisschen einleben, aber ich sag mal, so ein bisschen mehr als Schulspanisch ist es schon.
Wie kommt das zustande? Weil ich glaube, Javi Martinez, der wurde mal gefragt, mit wem kann er denn so ganz gut? Und hat er unter anderem auch dann wohl den Namen Tom Starke gesagt, weil er sich mit dir so vernünftig unterhalten kann. Wie kommt das, dass du diese Sprache verfolgst und lernen möchtest oder gelernt hast?
Ja, also die Geschichte ist so, ich bin schon immer so in Spanien-Favorit, oder Liebhaber, bin oft schon in Spanien im Urlaub gewesen und meine Frau ist dann, wie sie es dann letztendlich herausgestellt hat, genauso Spanien-affin und wir haben eine gemeinsame Bekannte, die Spanischlehrerin und Dolmetscherin ist und so kam eins zum anderen, dass wir dann, das ist schon 10 Jahre her fast, dass wir dann begonnen haben, ein bisschen Spanischunterricht privat zu nehmen für uns und haben das dann ja knapp 2 Jahre gemacht. Ich habe ja auch den Vorteil der Spanier oder Portugiesen und da kann man das auch ganz gut anwenden. Und ja, mit Ravi fällt das auch relativ leicht, weil das, was in der Fußballersprache halt zu sprechen ist, ist fast überall gleich.
Okay, auf jeden Fall können wir schon mal wissen, Tom Starke wird sich mit Pep Guardiola richtig gut unterhalten können und ihn auch verstehen können, aber so wie man Pep Guardiola auch kennt, wird er jetzt eifrig auch Deutsch lernen. Ein paar Monate hat er erstmal noch Zeit, bis es dann losgeht beim FC Bayern. Tom, wir wollen natürlich jetzt auch über die beginnende Rückrunde sprechen. Ihr habt 9 Punkte Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Ich glaube, wir verraten noch nichts Neues. Logischerweise wollt ihr Titel holen. Ihr seid nun mal der große Favorit, habt eine bärenstarke Hinrunde gespielt. Ihr seid im Champions League Achtelfinale gegen Arsenal. Ihr seid im DFB-Pokal Viertelfinale, dann Heimspiel gegen Borussia Dortmund, was natürlich der Knaller ist. Ihr habt eine sehr wie soll ich das sagen, eine sehr intensive Vorbereitung jetzt gehabt auf die Rückrunde. Die dabei waren, haben gesagt, das war, vielleicht ist der Sommereffekt, vielleicht ist natürlich auch noch Heinkes noch mal einen Schritt weiter gegangen. Es war eine sehr anstrengende Vorbereitungszeit, gerade in Dubai, in Doha da hinten, unter guten Bedingungen. Wie war die Vorbereitung tatsächlich aus deinen Augen? Wie hat die Mannschaft gearbeitet, um sich auf die Rückrunde jetzt einzustellen?
Ja, eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast, geht ja in die Richtung, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es dieses Jahr das absolut erklärte Ziel ist, den Meistertitel zu holen und, sagen wir mal, das andere ein bisschen auszumerzen in der Vergangenheit. Und da ist der absolute Fokus drauf. Ne? Nicht nur die Spiele der Hinrunde haben es gezeigt, dass da wirklich hochkonzentriert ans Werk gegangen wurde, die Trainingseinheiten. Und das hat sich jetzt im Trainingslager in Katar fortgesetzt. Ich denke, doch sehr, sehr hart gearbeitet. Gab doch viele, viele Trainingseinheiten. Auch im mentalen Bereich ist da wirklich keine Abschweiß, sondern sich voll auf das Ziel konzentriert und fokussiert. Und so ist es abgelaufen. Die Testspiele haben meiner Meinung nach genau das Gleiche wieder gespiegelt. Ich denke, da haben wir uns auch sehr gut präsentiert wieder. Der Konkurrenzkampf ist groß, ne? Also es geht ja, wenn man mal überlegt, Gomez ist wieder 100% fit, Luis Gustavo ist wieder da. Allen Robben ist auch wieder dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen vergessen habe, aber das sind zumindest schon mal drei Namen, die in der Bundesliga einen sehr, sehr guten Namen haben. Mhm. Und die sind jetzt wieder fit und wieder da und verschärfen den Konkurrenzkampf. Und ja, da wird keiner zurückstecken. Und das ist natürlich dann auch irgendwie ein positiver Aspekt der Vorbereitung.
Mhm. Rückrundenauftrag jetzt gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, die logischerweise da im Abschiedskampf steckt als Aufsteiger. Das Hinspiel habt ihr souverän gewonnen. Beschäftigt man sich eigentlich jetzt als Bayern-Spieler, als Bayern-Profi, ja, du bist ein halbes Jahr jetzt mit dabei, mit einer Gefahr, die so ein Spiel eventuell haben könnte, denn die Bayern sind ja ganz klarer Favorit, gerade auch, weil es ein Heimspiel ist jetzt gegen Greuther Fürth. Oder sagt man rein vom Selbstverständnis her, ja, eh logisch, dass wir Favorit sind und wir sehen in dem Spiel keine Gefahr, weil wir uns auf unsere Stärken konzentrieren?
Ja, also ich denke, oder ich weiß, dass es so ist, dass jeder einzelne Spieler hier schon so ein bisschen das geimpft bekommt oder schon damit groß wird, zu sagen, dass man mit dem Selbstbewusstsein oder mit der breiten Brust auftritt, hier in jedes Spiel als Favorit zu gehen, zumindest oder auf jeden Fall zu Hause. Und jeder sagt, es gibt immer Gefahren, natürlich. Also wenn jeder auf sich schaut und seine Top-Leistung abruft, wird hier in der Allianz Arena uns keiner mehr die Butter vom Brot nehmen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich habe selten so erlebt, dass so konzentriert durch die Bank weggearbeitet wird. Und ich sehe keine große Gefahr, dass man da irgendwie abrutschen könnte im Moment. Und ich hoffe natürlich auf einen guten Start in der Rückrunde und das führt da vielleicht sogar der richtige Gegner.
Siehst du, weil das viele so sehen, Borussia Dortmund immer noch, obwohl sie ja ein paar Punkte mehr noch zurückliegen, nämlich 12, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, als den größten Kontrahenten im Meisterschaftskampf, oder, was sehr erstaunlich ist, wie ich finde, auch jetzt gerade so in dieser Vorbereitungszeit, in dieser Winterpause, über Bayer Leverkusen spricht im Grunde genommen eigentlich gar keiner, sondern der BVB ist Thema, klar, Rückkehr Sahin, über der FC Schalke ist Thema, mit dem neuen Trainer Jens Keller, gegen die Schalke habt ihr 5-0 gewonnen, äußerst einseitig dieses Spiel gewesen. Man hat sich jetzt mit Raphael verstärkt, eventuell kommt ein Brasilianer noch, ein Michel Bastos. Aber Bayer Leverkusen, ist das vielleicht für dich der Titelkonkurrent oder siehst du tatsächlich auch nur den BVB?
Nee, also ich sehe schon Leverkusen und BVB und dass Leverkusen nicht so den Anklang findet, liegt ja weniger an uns, also an den Bayern, an unseren Aussagen, sondern einfach in der medialen Berichterstattung, meiner Meinung nach. Also, man sieht ja auch tagtäglich schnell über den BVB, über die Krise, über die Vorbereitungskrise der Schalker, jetzt über das Trainergeschehen beim FC Bayern. Also man liest ja selten. Oder Leverkusen findet halt sehr wenig Anklang in der Öffentlichkeit. Das kenne ich ja aus meiner Zeit noch aus Leverkusen, so ist es. Aber du kannst mir glauben, intern wissen wir schon, dass das Leverkusen ein ernstzunehmender Gegner ist. Die haben uns hier zu Hause geschlagen. Und das sicherlich nicht ganz umsonst. Ne? Also wir haben sehr viel Glück gehabt in dem Spiel, aber das gehört natürlich dazu, um uns zu schlagen. Mhm. Und jetzt eigentlich stehen sie nicht ganz, ganz instabil auf Platz 2. Und also für mich ein ganz klar ernstzunehmender Gegner. Also nichtsdestotrotz weiß ich, sage ich dir ganz ehrlich, wir gucken wirklich nur auf uns. Also da natürlich honoriert man die Leistung der anderen und man guckt sich auch gerne mal als Neutraler dann irgendein Fußballspiel an. Aber wenn wir unsere Spiele gewinnen, passiert nichts. Mhm. Nur das zählt.
Sprechen wir noch ein bisschen über dich, Tom. Ich habe es eingangs erwähnt, du warst ja im Klaren, als du bei den Bayern unterschrieben hast, Manuel Neuer, das ist die Nummer 1. Jetzt frage ich einfach mal, was konnte denn ein Manuel Neuer von einem Tom Starke in der Hinrunde lernen?
ich glaube, da bin ich jetzt wieder der falsche Ansprechpartner. Das müsste Manuel dann selber sagen, ob er was gelernt hat oder was er lernen konnte. Ich weiß nur, wie du schon gesagt hast, die Situation war von Anfang an klar. Ich bin mit mir da auch im Reinen. Ich habe halt die Entscheidung getroffen. Es war für mich eine Chance, nochmal einen Titel zu holen in meiner Karriere. Das ist natürlich schon ein lohnendes Ziel. Mhm. Und ich bin vom Typ her, vom Charakter her einfach so, dass ich, bei mir gibt es keine 50%, egal ob ich vorne oder hinten bin. Ich gehe Vollgas und ich will für jedes kleine Trainingsspielchen will ich gewinnen. Ich bin einfach ehrgeizig. Und so bringe ich mich ein. Ich bin 31 und das soll das Ende der Veranstaltung noch lange nicht erreicht sein. Ich bin fit, toi, toi, toi. Und wir wissen nie, was der Fußball alles so bringt. Ne?
Also, was hast du vielleicht von Manuel Neuer dann gelernt? Beziehungsweise auch, wie ist so das Zusammenspiel bei euch? Wie ist die Stimmung so bei euch untereinander?
Ja, also ich denke, man kann sich schon vorstellen, da die Situation von Anfang an klar abgesteckt ist. Gab es da nie irgendwelche Eifersüchteleien oder irgendwelchen Zwiespalt, die sind ganz offen miteinander umgegangen oder gehen es immer noch. Und dadurch, dass wir beide Vollgas geben, bringt uns das beiden was. Ne? Also der zieht natürlich schon mal ein bisschen auf und ich möchte im Trainingsspiel nicht als Verlierer vom Platz gehen und er genauso wenig, weil das kann man sich danach in der Kabine mit dem Team nebeneinander auch anhören. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann, denke ich, auch den Erfolg ausmachen. Denn der Mann ist ein offener, ehrlicher Typ. Das macht Spaß. Da ist keine linke Tour dabei. Ich bin genauso. Das ist das, was zählt. Ne?
Absolut. Gehen wir mal von aus, die Bayern sind vielleicht, ich weiß, Zukunftsmusik, ich weiß, die Profis sprechen ungern darüber, weil man immer so viel hört von Spiel zu Spiel. Ich weiß, Tom, trotzdem frage ich danach, wenn die Bayern vielleicht so 2-3 Spieltage vor Schluss als Meister feststehen, wovon eigentlich 99% vieler sogenannter Experten noch ausgehen. Ich schließe mich da mal mit ein. Ich sage, die Bayern werden auch Meister. Die lassen sich das nicht nehmen aufgrund ihrer Titelhungrigkeit. Insbesondere natürlich die Qualität spielt natürlich auch keine so untergeordnete Rolle. Können wir davon ausgehen, dass Tom Starke dann noch zu Bundesliga-Spielen kommt? Weil wir hoffen natürlich nicht, dass Manuel Neuer sich verletzt oder so.
Ja, also wenn die Entscheidung frühzeitig feststeht, dann weiß ich schon, dass Jupankis auch ein Mensch ist, nicht nur ein Trainer, sondern ein Mensch ist, der Leistung honoriert. Und er hat mich auch schon im Pokalspiel gegen Kaiserslautern spielen lassen. Und das war auch schon so ein Zeichen, das ist auch ein Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass jeder andere Gas gibt und ein Zeichen der Wertschätzung. Ich denke schon, dass Jupankis, wenn ich mich weiterhin so verhalte und weiter mich so präsentiere, da auch auf mich zurückgreifen wird. Das denke ich schon. Aber wie gesagt, das ist natürlich Zukunftsmusik. Wir wünschen uns alle, dass es so frühzeitig wie möglich feststeht. Und dann wird das doch in Angriff genommen, denke ich.
Ich merke schon und ich höre und wir hören daraus, Tom Starke fühlt sich sauwohl bei den Bayern. Ich glaube, dass wenigstens ein Titel auf jeden Fall kommen wird, nämlich die Meisterschaft, auch wenn man natürlich die Konkurrenz nicht unterschätzen darf und selbst muss man auch erstmal die Spiele gewinnen, Pokal und Champions League, das weißt du ja auch, Tom, auch tagesformabhängig, ist ja gar keine Frage, es sind letztendlich gerade im Pokal K.O.-Spiele und in der Champions League musst du 2 gute Tage erwischen, da geht es ja dann gegen den FC Arsenal, ja auch keine so schlechte Reise dann nach London. Tom, vielen, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, uns Einblicke gewährt hast bei den Bayern und natürlich auch im Hinblick auf Pep Guardiola. Aber ich denke, genauso wie ihr das handhabt, nämlich Jupp Heynckes ist eben noch der Trainer, nämlich noch eine Halbserie lang. Und ich glaube, er hat es mehr als nur verdient, dass man sich jetzt auf ihn auch noch weiterhin konzentriert und ihm dann noch einen sehr versöhnlichen Abschied geben wird. Tom, vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch fürs Zuhören und allen, die zugehört haben, erfolgreich, vor allem die genießen wir jetzt ja.
Fantastisch. Dankeschön.
This is Christopher Mandrock-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
So, zurück bei sportradio360.de. Eine Personalie dreht sich wie ein roter Faden durch unsere Sendung. Klar, Pep Guardiola. Wir haben mit Tom Starke eben darüber sprechen können. Jetzt wollen wir mit einem weiteren darüber sprechen. Wir sind Gott froh, dass er sich überhaupt Zeit genommen hat, beziehungsweise Zeit gefunden hat. Frank Buschmann ist bei uns wieder am Rohr. Grüß dich, Buschi.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin total aus dem Häuschen, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja, man merkt es richtig. Du bist voller Elan, du bist fit, du hast Winterpause gehabt, obwohl du ja wieder eingestiegen bist bei Schlag den Raab. Jetzt geht's ja auch wieder für dich wieder mit Vollgas voraus. Und zwar in sämtlichen Sportarten, wie ich so vernehmen durfte.
Ja, ja, es ist, jetzt geht die Post wieder ab, aber ich hatte ja auch knapp 4 Wochen, um mich auszuruhen. Jetzt werde ich hibbelig so langsam und mit Raab ging dann... Das war der Startschuss. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht immer, was jetzt demnächst kommt. Ich weiß, dass ich Samstag wieder Fußball-Bundesliga mache. Sonntag ist AFC-Conference-Finale auf Sat.1, Baltimore gegen New England oder umgekehrt. Und dann geht und Fan-Talk und hast du nicht gesehen. Aber weißt du, was soll ich jammern? Ja, ich brauch's ja. Oder abends gucke ich immer in den Dschungel.
Du guckst abends, ja, das hab ich vernommen. Du hast ja mittlerweile, bist du ja einer derjenigen, der bei Facebook, ich würde sagen, ja, Minimum 8 Einträge pro Tag rausfeuert. Unter anderem ja auch ein großer Gucker des Dschungelcamps. Ich habe mich auch persönlich aus dem Fenster gelehnt via Facebook und habe nach der ersten Folge, die ich ungefähr 10 Minuten lang verfolgt habe, getitelt. Bin sehr erstaunt, welche Menschen sich inzwischen Promi nennen dürfen beziehungsweise Promis gemacht werden und dass das TV-Niveau schon sehr nach unten gesunken ist. Jetzt weiß ich aber von Frank Buschmann, dass er ein totaler Fan des Dschungelcamps ist und mir wahrscheinlich jetzt die Leviten versucht zu lesen.
Ja, weil ich im Gegensatz zu dir bin ich ja des Differenzierens fähig.
Ja, ja so, auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt. Gut.
Ich bin schon bei dir und das will was heißen. Ich kannte 4 dieser Leute, die da auftreten, die hättest du vor mich hinstellen können, da hätte ich dir überhaupt nicht sagen können, wer die sind, was die machen und sonst was. Und ich finde die auch nicht alle verdächtig, die Enkelkinder oder Großenkel oder Großneffen von Albert Einstein zu sein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen, sie müssen wissen, wenn nicht selbst, dann über ihre Bekannten, Verwandten oder Agenten, auf was sie sich einlassen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das Format an sich aus rein fernsehtechnischer Sicht ist meiner Meinung nach brillant gemacht. Brillant. Und das ist auch für mich überhaupt nicht in die Richtung wie diese komische Scripted Reality, was da im Moment alles den Markt überschwemmt. Da kann ich auch nicht gucken, da habe ich tatsächlich auch diesen Impuls, da muss ich die Fernbedienung drücken. Aber ich finde tatsächlich, wie es fernsehtechnisch gemacht ist, finde ich den Dschungel überragend. Mit übrigens auch einem auf seine ganz andere Art guten Daniel Hartwig als Nachfolger des unvergessenen Dirk Bach. Ich unterscheide da. Für mich haben die natürlich auch alle komplett eine Meise unterm Pony, die da rumlaufen. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde es geil, da voyeuristisch zuzugucken und meine dummen Sprüche zu machen zu können. Und die müssen wissen, dass das in Deutschland passiert. Ich finde, das ist Unterhaltung. Und ich bin doch nicht doof, nur weil ich das Dschungelcamp gucke. Bitte dich.
Nein, das habe ich ja niemals gesagt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich möchte nur mal daran erinnern, also ein Frank Buschmann zum Beispiel sagte mir vor einigen Jahren, Marco, du musst ein bisschen weniger arbeiten und so, aber das kann er nicht gut und jetzt macht das selbst. Also nur deswegen, um den Hörern mal zu erklären, wie wir auf einer Wellenlänge schwimmen, das darf man ja nicht vergessen.
Ja,
aber
also
das Schöne ist ja, weißt du...
Das ist ja eine unzulässige Verknappung eines Gesprächs hier. Ja, das ist ja schon wieder Wahnsinn, wie das hier losgeht. Erster Auftritt bei Sportradio 360 im Jahr 2013 und der Hagemann, der kufft mich hier gleich. Nein, das ist ganz einfach... Ich meinte damit, das weißt du doch, wenn man, und das betrifft mich ja hin und wieder auch, Freitag Fußball-Bundesliga, Samstag Fußball-Bundesliga, Sonntag Fußball-Bundesliga und Montagabend noch das Live-Spiel, zweite Fußball-Bundesliga und du bist ja noch ein heuriger Hase, ein junger Kerl, du kannst das noch besser als ich, aber ich in meinem Alter habe dann ja einfach nur mal gemeint, man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man den Aufgaben noch gerecht wird, dass das im Moment wie eine Lachtablette rüberkommt, wenn ich poste, was ich vom 19.01. bis 5.02. so alles mache, das ist schon richtig, aber weißt du, mit der Routine macht man dann manche Sachen
definitiv
ein bisschen lockerer weg. Aber man darf nie die Vorbereitung vernachlässigen, das ist natürlich ganz wichtig.
Ein Punkt noch zum Dschungel. Interessanterweise, auch wenn ich es natürlich jetzt nicht gucke, also du guckst es ja regelmäßig, ich jetzt nicht mehr, man ist ja trotzdem bestens informiert, weil man diesen sozialen Netzwerken immer wieder sich anschauen kann. Ich habe jetzt gelesen, Georgina, das ist ja diejenige, die es noch nicht wissen, die mal irgendwann beim Bachelor versuchte zu landen, es aber nicht geschafft hat. Die muss jetzt zum 6. Mal in Folge in die Dschungelprüfung. Was ist denn da los? Was ist denn mit der?
Ja, das ist halt dieser Voyeurismus. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen um den Producer, weil jetzt wird es natürlich bei Sportradio 360 Hörer geben, die sagen, so, jetzt drehen die komplett ab. Jetzt redet der Hagemann mit dem Buschmann über das Dschungelcamp, aber wir sind doch ein Sportradio. Aber man sieht, selbst wenn wir uns als hochqualifizierte Sportfachjournalisten jetzt über dieses Thema unterhalten, es scheint die Leute irgendwie zu packen. Georgina gehört übrigens zu denen, die ich auch nicht erkannt hätte und was die jemals gemacht hat, weil ich nicht so Bachelor-affin bin. Aber die erfüllt einfach das Klischee, die macht Randale, die ist dämlich und sie ist laut und kreischig und sie ekelt sich vor vielen Dingen und das weckt wiederum die Begehrlichkeit bei den Leuten draußen, die sagen, die will ich leiden sehen. Und deshalb 6-mal in Folge Dschungelprüfung.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, dass der Dschungel letztlich schon seine Daseinsberechtigung hat hier bei Sportradio360.de, denn die Dschungelprüfungen haben ja ab und zu ja auch sportliche Attitüden, muss man sagen.
Das ist, wenn wir jetzt bei deinem Arbeitgeber Sky wären und ich wäre Leiter der Sendung, hätte ich gesagt, Marco, schöner Versuch, aber eine ganz beschissene Verbindung.
Ja.
Also lassen wir das.
Sprechen wir über einen Dschungel, der auch immer sehr interessant ist, wobei der Dschungel in den vergangenen Wochen noch spannender geworden ist, insbesondere seit gestern, nämlich der FC Bayern Dschungel. Mhm. Da hat sich eine Menge getan. Pep Guardiola ist jetzt neuer Trainer des FC Bayern München. Tom Starke freut sich wie ein kleines Kind auf ihn oder wie du auch sagen würdest, Heide Röslein und wie ein Schnitzel und auf Pep Guardiola. Was waren so deine ersten Reaktionen, als du das dann gestern vernommen hast, dass er einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat?
Ja, meine erste Reaktion war, jetzt ist die Katze aus dem Sack, weil ich das schon am Tag vorher von normalerweise gut informierten Quellen gehört habe, dass das Ding in trockenen Tüchern ist und schon längst fix ist. Dann, bei so einem Thema bin selbst ich vorsichtig, weil ich immer noch leise Zweifel gehegt habe, aber schon dran geglaubt habe. Und dann habe ich gestern gedacht, okay, jetzt ist es, Katze ist aus dem Sack. Das war wirklich so der erste Gedanke. Ich finde das auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen. In erster Linie jetzt mal von der Außenwirkung. Für die Bayern, denen ist es gelungen, da einen Mann zu verpflichten, wo große englische Clubs dran waren. Das spricht schon auch für den Ruf des FC Bayern und für die Bundesliga generell, dass der gute Guardiola ja wohl auch sagt, das ist ein Wettbewerb und eine Liga, die ihn reizt. Also das hat Strahlkraft nach außen. Dass das jetzt natürlich, aber so ist es, ja, jetzt sind wir fast wieder beim Dschungel, ne? Dass es dann natürlich ein bisschen in Hysterie abgleitet und in, ich weiß nicht, was für Superlative, die ich da alle gelesen habe. Wir sollten schon mal ein bisschen abwarten. Nochmal, ich finde die Verpflichtung super, die Bayern denken groß, das ist fantastisch, aber wir warten doch erstmal ab, ob das jetzt so ist, dass die anderen Clubs gar nicht mehr mitspielen müssen in der Bundesliga, da bin ich noch nicht von überzeugt. Und für Guardiola ist es eben was völlig anderes, als im heimischen Wohnzimmer da in Barcelona zu arbeiten. Ja, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, mit dem FC Barcelona zu den Zeiten, als er Titel en masse gesammelt hat, hätte es auch der Busfahrer machen können, das glaube ich nicht. Aber mir greift das übrigens auch alles zu kurz, dass man sagt, er war der FC Barcelona. Das ist mir zu kurz gegriffen. Denn in Deutschland, in der Bundesliga, beim FC Bayern, das wird nicht sofort wie geschnitten Brot laufen. Der wird da auch Zeit brauchen, um da richtig reinzukommen. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Personalentscheidung, die mir jetzt allerdings schon wieder aber ich bin ja nie zufrieden. Fast schon wieder zu viel gehypt wird.
Wir sprechen übrigens nachher noch bei Sportradio 360 mit Raphael Honigstein von der Süddeutschen Zeitung, der England-Experte, denn in England ist diese Verpflichtung von Pep Guardiola auch mal so richtig eingeschlagen. Wie sonst noch was, weil der FC Chelsea sich ja schon eigentlich wähnte, als neuer Club von Pep Guardiola zu sein. Du hast es schon
aber
so...
Aber Marco, jetzt mal ganz ehrlich, das kann ich dir, aber da antworte ich jetzt nicht für Honigstein, aber da sage ich dir schon mal eins. Wenn der Kerl ein bisschen sowas wie Fußball-Ethos und ich weiß nicht, was in sich trägt und noch Reiz für Aufgaben empfindet und auch weiß, was auf ihn zukommt, dann hätte ich aber an Guardiolas Stelle auch immer den FC Bayern, dem FC Chelsea vorgezogen. Das einzige Argument, was da dagegen hätte sprechen können, ist meiner Meinung nach, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das Geld. Aber weißt du, in den Bereichen, in denen der sich jetzt bewegt, dann darf es eigentlich nicht mehr entscheiden.
Nein, er sollte, glaube ich, zweimal am Tag den Kühlschrank schon noch voll machen können. Ja. Ich glaube, finanziell braucht man sich keine Sorgen machen. Du hast es schon mal so ein bisschen angerissen eben. Klar, es ist schön, dass so ein Mann, so ein Trainer, der viele Titel geholt hat, jetzt auch in die Bundesliga gekommen ist. Der Bundesliga ja auch zeigt letztendlich, wie interessant sie geworden ist in Europa. Aber er verlässt eben dieses Biotop FC Barcelona. Mhm. Und er hat am Anfang seiner Trainerkarriere beim FC Barcelona ja auch etwas Schwierigkeiten gehabt. Er musste einen Generationswechsel herbeiführen. Spieler wie Ronaldinho, wie Deco, wie Samuel Eto'o so langsam aber sicher aussortieren. Eine Verpflichtung von Ibrahimovic oder Thierry Henry haben auch noch nicht sofort gegriffen und sind da irgendwann komplett reingefallen. Wie viel Zeit wird er beim FC Bayern bekommen? Weil jeder geht im Moment davon aus, gerade die Fans, ja, was soll uns denn passieren mit Guardiola? Einige befürchten vielleicht, das könnte sowas wie so eine Klinsmann-Geschichte werden. Oder denkst du, die stehen da so monströs hinter ihm, die Herren Sammer, Rummenigge, Hoeneß, dass, wenn es auch nicht laufen sollte, er trotzdem möglicherweise diese 3 Jahre komplett bewerkstelligen kann?
Also Zeit kriegt er, da bin ich mir sicher. Ich finde auch der Vergleich Guardiola-Klinsmann, den hauen wir gleich wieder weg. Das sehe ich überhaupt nicht. Das sind schon zwei Paar Schuhe. Da kann Guardiola jetzt schon, auch wenn es nur, wie hat sich das eigentlich an, nur beim FC Barcelona in zweiterer Bedeutung gemeint war. Also den Vergleich sehe ich überhaupt nicht. Und da ich ihn für, ich kenne ihn nun überhaupt nicht persönlich, bin ihm noch nie persönlich begegnet, aber da ich den für einen integren Menschen halte und wenn ich so höre, was er heute, das wird natürlich auch wieder ausgeschlachtet von den Medien, oder was er zu Rummenigge als erstes am Telefon auf Deutsch gesagt haben soll, wie geht's Jupp, das spricht ja sehr für ihn. Auch da, wie gesagt, wird mir das jetzt wieder zu sehr ausgeschlachtet. Aber ich glaube, dass die Bayern schon diese 3 Jahre mit ihm planen. Das ist schon so eine Geschichte, die geht jetzt, das könnte wirklich so langsam der Wechsel in eine komplett neue Ära sein. Und das ist dann die Ära Sammer Guardiola. Ich glaube, das ist schon das, was Rummenigge, Hoeneß und Co. da mehr als nur im Hinterkopf haben. Und sie werden ihm Zeit geben. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, weil, also das muss ja schon komisch laufen, dass es völlig in die Grütze geht mit Guardiola. Weil, guck mal, wie die Bayern schon in dieser Saison spielen. Der Jupp Heynckes bereitet da wirklich den Boden für Guardiola. Also ich sehe undeutlich, dass es da zu einem Theater kommt, wie mit Van Gaal kurz vor der Trennung. Mhm.
Hörer haben die Möglichkeit, über Facebook uns Fragen zu schicken. Das weißt du, Buschi. Dennis Scheffler blickt auch so ein bisschen voraus. Wir dürfen eins nicht vergessen, Pep Guardiola übernimmt den FC Bayern im Sommer. Also nicht jetzt schon. Nicht, dass das in den falschen Hals gekommen ist. Zum Thema Guardiola fragt er, können Gomez, in Klammern setzt er dann den Vergleich Ibrahimovic bei Barca, und Robben nun ihre Sachen packen. Schließlich dürfen beide nicht in das System von Pep passen.
Boah, das ist immer schwierig, weil ich, wie gesagt, da müsste ich die Arbeitsweise kennen. Ich glaube nicht, dass er von vornherein sagt, okay, wenn ich komme, muss Gomez weg, weil der in mein System nicht passt. Ich denke, das ist schon auch machbar. Da würde ich erstmal abwarten. Also diese Spekulationen jetzt schon, diese Vergleiche zu, ja klar, das habe ich schon häufiger jetzt gehört in den letzten Tagen, gerade zu Ibrahimovic. Ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, Guardiola kommt und Gomez geht. Das ist mir zu einfach. Mhm.
Was könnte das für Auswirkungen noch haben, diese Verpflichtung von Pep Guardiola, auch weiter fürs Ausland, für Spieler, die womöglich dann auch das Interesse der Fußball-Bundesliga erreichen könnten? Könnte das so eine Art Zugpferd sein?
Es ist vielleicht nochmal so ein großes Ausrufezeichen, dass man sagt, okay, wenn so jemand sich für diese Liga entscheidet, toll. Am Ende glaube ich nicht, dass das jetzt eine Entscheidung eines Spielers, der vom VfL Wolfsburg angesprochen wird, beeinflusst oder eines Spielers, der von Borussia Dortmund angesprochen wird. Da werden andere Dinge entscheidend sein. Ich glaube aber schon, dass uns mittlerweile einholt, was heißt uns, vor allem die anderen, das heißt in erster Linie in Spanien, Italien, dass es sich sicherlich auch bei Agenten und bei Spielern rumgesprochen hat, dass sehr seriös meist zumindest gewirtschaftet wird im deutschen Fußball, dass da zwar etwas weniger Geld im Vertrag steht, aber dass es pünktlich und seriös überwiesen wird und dass hier übrigens guter Fußball gespielt wird. Und da trägt dann auch die Nationalmannschaft zu bei. Da fehlen zwar die Titel, aber die spielen einen guten Ball. Also von daher, da tut sich schon was. Die Bundesliga, die, ich glaube, sie ist auf dem Weg, wirklich wieder die absolute Nummer 1 in Europa zu werden. Mhm.
Ich bin sehr gespannt, um im Thema Dschungel zu bleiben, wie viele Sterne dann Guardiola holen wird. Ich habe noch eine Frage, mal weg vom Fußball, Buschi, und zwar, du bist ja nicht nur in der NFL dann tätig, dann für Sat1, auch für Spox.com hat man gehört, wirst du jetzt die NBA, was viele, viele Fans freuen wird. Du bist ein Liebhaber ja auch der Chicago Bulls aus den 90er Jahren. Wir müssen kurz über die NBA sprechen, über Dirk Nowitzki. Jetzt haben die Mavs in der vergangenen Nacht zum vierten Mal in Folge gewonnen. Den Sieg gab es jetzt gegen Houston. Wie sind so deine Eindrücke, nicht nur über die Dallas Mavericks aktuell, sondern gerade von Dirk Nowitzki nach seiner langen Verletzungspause? Wird er irgendwann wieder so der Alte? Er scheint ja auf einem ganz guten Weg zu sein.
Nee, der Alte wird er auf gar keinen Fall mehr. Also ein Nowitzki in der Form der Finals von 2011 wird es nicht mehr geben. Also soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ich ihn so beobachte. Das Ganze hat ja, also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich weiß noch, dass ich das Vorbereitungsspiel auf die EM 2011 in München gemacht habe, wo er das erste Mal so irgendwie einen Schlag aufs Knie bekommen hat oder sich das verdreht hat oder was auch immer es war, aber wo er dann danach alles andere als rund lief und ich habe das in der Übertragung thematisiert und habe es angesprochen und das war überhaupt nicht wohl gelitten von allen rund um die Nationalmannschaft, rund um Dirk. Jetzt kann man sagen, ja, die wollten die Gegner nicht irgendwie in Sicherheit wiegen, dass Nowitzki nicht in Vollbesitz seiner Kräfte zur Europameisterschaft damals da in Litauen fährt. Damals habe ich schon gedacht, was ist das eigentlich? Und wenn ich ihn dann beobachtet habe, die EM nehme ich mal außen vor, da hat das Knie weniger eine Rolle gespielt, da haben sie ihn einfach so verkloppt. Aber auch in seiner durchaus ansehnlichen Saison letztes Jahr, ich habe immer das Gefühl gehabt, er war nie ein Athlet, er war nie eine Gazelle, davon hat er nie gelebt, er hat ganz andere Qualitäten, der Dirk. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er richtig rund läuft, dass er volles Vertrauen in dieses Bein, in dieses Knie hat. Mhm. So, und wenn ich das jetzt beobachte, was ich noch als aktive Reha betrachte, was er momentan bei den Mavericks macht. Und letzte Nacht war ja gut, ja, im letzten Spiel, diese 19 Punkte gegen Houston, 50% Trefferquote, alles im grünen Bereich. Aber mir tut es so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich ihn da laufen sehe. Und ich hoffe, ich meine, er ist auch 34 Jahre alt mittlerweile, der Dirk, dass er wieder ganz und hundertprozentig fit wird. Ich spreche nicht davon, bevor hier jetzt Irritationen auftreten, Career-ending injury bei Nowitzki. Nein, dann würde er da im Moment nicht übers Feld laufen. Aber so ein bisschen Wehmut ist schon fast dabei, wenn ich ihn spielen sehe. Aber nochmal, nicht jetzt hier irgendwie verbreiten. Der Buschmann hat gesagt, Nowitzki muss Karriere beenden. Das nicht. Aber wir werden ihn nicht mehr in All-Star-Verfassung sehen. Das kann ich mir nur ganz, ganz schwer vorstellen. Also es tut ja weh, ist übertrieben, aber es ist nicht so schön, das zu sehen. Ich wäre so froh, wenn ich nicht irre und er in 3 Monaten oder vielleicht in der nächsten Saison wie ein junges Reh über den Platz hüpft und die Mavericks nochmal zu einem dritten Frühling führt. Aber irgendwie sieht mir das nicht danach aus.
Drücken wir ihm trotzdem die Daumen. Wir werden
klar. Eine also Schlag. Nochmal, jeder, der mich kennt und der weiß, wie lange ich Dirk begleite, weiß ganz genau, dass ich ihm nur das Beste wünsche und hoffe, dass ich völlig falsch liege.
Hoffen wir auch. Eine Schlagzeile produzieren wir trotzdem. Wir sagen auf jeden Fall, Frank Buschmann will in den Dschungel. Frank, ich will dich nur eins fragen. Hast du Lust, Interesse mit dabei zu bleiben? Denn wir wollen gleich Kontakt aufnehmen mit Sebastian Machowski, Head Coach der EW Baskets Oldenburg. Lust, Zeit, Interesse?
Ich glaube, ihr solltet eher den Machowski fragen, ob er Lust auf mich hat.
Fragen wir ihn gleich. Wenn wir ihn aber fragen wir ihn.
Ja, machen wir.
gut. Also wenn du natürlich Fragen hast, dann kannst du natürlich auch selbstverständlich
loslegen. Fragen an dich, ne? Jetzt.
Bitte? Nein, Fragen an Machowski dann.
Ach so, ich dachte, an dich hätte ich auch noch zwei, drei Fragen, aber es würde die Sendezeit sprengen.
Ja, wir versuchen ja gerade den Herrn Machowski zu erreichen. Du kannst gerne loslegen, was möchtest du
wissen? Weißt du eigentlich, ob der Wagner noch immer den kaputten roten Opel Astra fährt?
Ich habe ihn gestern getroffen in München. Ja. Wir hatten eine großartige Rückrunden-Auftaktveranstaltung bei Sky. Da ist er nicht mit dem Opel Astra vorgefahren. Ich glaube einfach, dass es keine Winterreifen mehr für diesen Wagen gibt.
Ja. Ja, denn, hat also überhaupt noch ich habe ja gehört, der Producer hat mir ja angekündigt, dass wir eventuell nächste Woche, bevor ich zum Super Bowl nach New Orleans fliege, dass ich eventuell zu einer Wiedervereinigung mit Thomas Wagner kommen wird, hier bei Sportradio 360. Also freue mich ja wie Bolle.
Da solltest du mal ganz stark von ausgehen, dass das so sein wird. Und möglicherweise wird dann Hagemann im Studio sitzen.
Auch das noch. Ja, das kann ja nur eine Buchse gehen.
Ich bin gespannt, was dann für Neuigkeiten in Richtung Lindsay Vonn auch noch kommen werden. Und, ach, Tiger Woods ist jetzt fix, oder was? Der Producer hat's gelesen, Tiger Woods und Lindsay Vonn. Gut, da wird Wagner auch schon für sorgen.
Ja, wenn der Wagner das liest, ist Tal der Tränen.
Ja, da sorgt er dafür, dass er dann das Eisen rausholt. Kurze Pause und dann rufen wir Sebastian Machowski an und Buschi bleibt in der Leitung. Danke dir.
Ja, hallo, es ist Marcel Siem. Willkommen zu Sportradio 360.
Zurück bei Sportradio 360.de. Wir gehen rüber zum Basketball und begrüßen ganz herzlich den Head Coach der EW Baskets Oldenburg, Sebastian Machowski. Grüße Sie, Herr Machowski.
Schönen guten Tag.
Und weiterhin bei uns in der Leitung Frank Buschmann. Und Buschi hat, glaube ich, einiges auch zu sagen zur BKO BBL, oder?
Ja, ich habe auch gleich so zwei, drei Fragen an den Sebastian, weil das ist ja bisher eine durchaus unterhaltsame Saison in der BKO BBL. Ich will aber nicht gleich loslegen, weil du bist der Moderator dieser Show und deshalb darfst du erstmal anfangen.
Vielen Dank dafür. Gerade ja All-Star Break in der BKO BBL ist ja immer eine ganz gute Gelegenheit, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Herr Machowski, wie fällt denn Ihre aus, nachdem Sie ja nun mit den EW Baskets Ihre erste Halbserie in Oldenburg hinter sich gebracht haben?
Ich denke, wir spielen bisher eine sehr zufriedenstellende Saison. Unser Saisonziel heißt natürlich ganz klar, dass wir die Playoffs erreichen wollen. Das geben natürlich auch viele Mannschaften aus, aber es ist auch bezeichnend, wie viele Mannschaften zu dem jetzigen Zeitpunkt sich tatsächlich auch noch Chancen auf das Erreichen dieser Playoffs ausmalen können. Und insofern ist das schon ein hochgestecktes Ziel. Natürlich ist der zweite Saisonplatz eine Momentaufnahme nach der Hinrunde, aber zeigt natürlich auch, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dass wir aber natürlich auch noch weiter arbeiten müssen, um dieses Ziel zu erreichen.
Mit welchen Ansprüchen sind Sie eigentlich mit den EW Baskets in die Saison gestartet, gerade ja auch im Vergleich zu Ihrer vergangenen Station in Braunschweig?
Nun gut, wenn man sich die letzten drei Jahre anguckt, dann gibt es nur drei Teams, die in diesen drei Jahren immer in den Playoffs standen. Das waren Bamberg, Berlin und eben Braunschweig. Also insofern haben wir da schon sehr gute Arbeit geleistet. Philipp Köchling, der ebenso wie ich nach Oldenburg gewechselt ist nach der letzten Saison. Wir haben ja gemeinsam mit Dreifeld eine nur zum Teil neue Mannschaft aufgestellt. Insofern war, glaube ich, die größte Umstellung oder das größte Fragezeichen für die Spieler, die aus dem Vorjahr hier geblieben sind, wie übernehmen Sie das neue Spielkonzept, wie verinnerlichen Sie schnellstmöglich diese neue Spielidee? Und wie gesagt, mit diesem zweiten Platz nach der Hinrunde können wir sehr zufrieden sein. Darüber hinaus sind wir auch in der Euro Challenge ungeschlagen in die zweite Runde gekommen und stehen jetzt auch nach diesem zweiten Platz in der Pokalqualifikationsrunde. Also insofern denke ich, kann man sogar sagen, stehen wir besser da, als ich mir erhofft hatte, muss man ehrlich gestehen, nach dieser ersten Hinrunde.
Mhm. Buschi, auch begeistert von den EW Baskets?
Ja, ich habe ja noch nicht so viel live gesehen in dieser Saison. Ich habe das Spiel in München gesehen, wo sie die Bayern auseinandergenommen haben. Und ich habe das Heimspiel gegen Bamberg gesehen und auch kommentiert. Und da hat mir schon sehr, sehr vieles gefallen, was die Mannschaft gemacht hat. Ich glaube, es steckt sogar noch ein bisschen mehr drin. Ich habe ja mehrfach vor dieser Saison gesagt, dass ich sechs Mannschaften vorne weggaloppieren sehe. In einer sehr, sehr ausgeglichenen Liga, keine Frage. Da war Oldenburg für mich noch hinter den großen Bs, hinter Bayern, Bamberg und Berlin.
das würde ich mittlerweile relativieren. Das wird der Sepp natürlich jetzt nicht so gerne hören, wenn ich die Oldenburger da ganz, ganz stark in die Nähe der Top-Favoriten nehme. Bei den Bayern haben mich ja alle ausgelacht, als ich gesagt habe, dass die vorne ganz vorne mitmischen. Unter Pešić sieht das jetzt schon ein bisschen anders aus. Aber Oldenburg hat ein schönes Paket, hat wirklich für mich übrigens eine ganz entscheidende Geschichte, dass man da auf der Point Guard Position was gemacht hat, dass man da einfach jemanden hat, der nicht in allererster Linie an sich selbst denkt. Viele trauern ja noch Bobby Brown hinterher, der ein super, super Basketballer ist und in Siena übrigens auch wie ein großer aufspielt immer wieder. Aber ich glaube, Oldenburg hat da einen sehr, sehr guten Schritt getan. Und ich traue der Mannschaft, wenn sie Konstanz reinbringt, dann traue ich der Mannschaft zu, durchaus auch mal wieder im Finale um die deutsche Meisterschaft zu stehen. Ja, Sepp, ich weiß, das hört man nicht gern, weil man ja gerne tief stapelt.
Aber du hattest noch weitere Fragen, glaube ich, an Sebastian Machowski, oder?
Ja, daran anschließend direkt. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Sepp gesagt hat, unser Ziel ist natürlich, in die Playoffs zu kommen. Das ist die offizielle Version, aber ansonsten ein bisschen mehr darf schon sein, ne, als im Viertelfinale rauszugehen, Sepp.
Ja, natürlich. Aber du weißt auch, so wie alle anderen Basketballfans natürlich auch, erstmal muss man die Playoffs erreichen, um die Meisterschaft mitspielen zu können. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, gegen wen man antreten darf. Ob man vielleicht sogar Heimrecht hat oder eben auch nicht. Und dann werden die Karten eben nochmal neu gemischt.
Wer ist der, auf wen du nicht treffen willst in der ersten Runde? Kann man das sagen, wo du sagst, die will ich auf keinen Fall in der ersten Runde haben?
Nein, soweit denke ich da noch gar nicht und so vorgefertigt ist meine Meinung da auch nicht. Also wir wollen sowieso in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Jetzt haben wir nun in Ulm schon mal verloren, wir haben jetzt auch das Heimspiel gegen Ulm knapp verloren und direkt nach dem Spiel habe ich auch Thorsten Leibenhardt bei der Pressekonferenz gesagt, ich wünsche mir, dass wir nochmal gegen sie spielen, weil ich gegen sie gewinnen will. Und ich hoffe, dass wir vielleicht beim Pokal oder halt auch in den Playoffs nochmal die Chance bekommen. Tatsache ist, dass diese Liga sehr eng beieinander ist und das einfach noch gar nicht sicher ist. Deshalb habe ich gesagt, das ist eine Momentaufnahme, dieser zweite Platz. Und wenn man sich anschaut, wie wenige Punkte einen das voneinander trennen, also jetzt zum Beispiel auch vom zweiten oder dritten Platz, wo wir gerade stehen, bis hin zum neunten, ich glaube, da haben wir nur ein oder zwei Spiele Vorsprung. Und dann kommt es immer noch auf den direkten Vergleich an und so weiter. Also wir müssen uns einfach von Spiel zu Spiel auf die neue Aufgabe konzentrieren. Wir werden noch ein sehr hartes Programm haben mit der Euro Challenge, wo wir jetzt auch noch nach Weißrussland dürfen etc. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir so fit wie möglich in diese Spiele gehen und dann am Ende schauen, wo wir stehen.
Inwieweit glaubst du denn, dass das die Meisterschaft beeinflusst? Das ist ja ein großes Thema für euch mit der Euro Challenge, für Ulm, super Sieg gestern in Kasan im Eurocup. Und natürlich die beiden Berlin und Bamberg in der Euroleague. Glaubst du, dass, ich will hier nicht immer über die Bayern sprechen, aber dass das sogar am Ende die Bayern als lachenden Fünften hervorbringt, weil die eben diese Doppelbelastung nicht haben?
Also wenn man die Spieler fragt, dann lieben sie es natürlich, diese Europapokalspiele unter der Woche zu bestreiten. Aber die Frage, die sich tatsächlich stellt unterm Strich, ist, ob alle Mannschaften diese Doppelbelastung aushalten können. Und ich hoffe, dass es nicht der einen oder anderen am Ende das Genick brechen wird, weil die Belastung zu hoch ist, weil Spieler sich verletzen etc., was immer noch so passieren kann. Bei Berlin hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie diesem sehr harten Programm Tribut zollen und ihrer Spielweise natürlich auch. Bamberg hat das noch so ein bisschen besser weggesteckt und ob jetzt bei den Bayern ist zum Vorteil gereicht, dass sie sich immer von einem Wochenende zum nächsten auf den nächsten Gegner vorbereiten können, weiß ich nicht so genau. Es hat sicherlich einen Vorteil gehabt aufgrund der Trainerwechsel, die da vollzogen wurden. Insofern kann man da sicherlich im Training mehr investieren und mehr herausarbeiten, was man jetzt vielleicht anders oder besser machen will. So viel Zeit und diesen Luxus haben wir einfach nicht. Du hast für uns vorhin so eine Konstanz angesprochen, die wir natürlich suchen. Und manchmal ist Gewinnen auch nicht genug. Das ist ein hartes Urteil, aber das haben wir jetzt leider auch wieder erfahren. Wir haben unser letztes Euro-Challenge-Spiel gewonnen, aber das war schon ziemliche Hausmannskost, was wir da abgeliefert haben nach dem heiß umkämpften Spiel am Wochenende gegen Ulm. Also insofern muss man schauen, wie die Mannschaften mit diesem Programm besser umgehen werden. Und ich hoffe, dass es für uns auch einigermaßen erträglich bleibt. Wir haben aber zum Beispiel zwei Bundesligaspiele, die wir vor uns herschieben, für die noch kein Termin feststeht. Und sollten wir in der Euro Challenge tatsächlich sogar noch eine Runde weiterkommen, dann weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wann wir die überhaupt spielen sollen.
Es ist ja genau, das ist immer das zweischneidige Schwert. Das Spielen, glaube ich übrigens jedem Spieler wunderbar. Es sind eben die Reisestrapazen, gerade wenn du da nach Osteuropa musst, überhaupt keine Frage. Generell für die Liga, glaube ich, ist das gut. Man sieht auch Euro Challenge durch euch, durch die Bonner. Man sieht diesen für mich wirklich tollen Erfolg der Ulmer da gestern in Kasan. Das ist ja kein Fallobst. Das ist toll fürs Renommee. Warum langt's aus deiner Sicht? Klar, du kannst das auch nur aus der Ferne beurteilen, aber du hast mehr Ahnung vom Basketball als ich. Warum langt's für Bamberg und Berlin in dieser Top 16? Was fehlt da noch? Das fragen sich immer viele Fans. Am Ende wird es dann über Geld definiert. Die anderen haben eben dann doch noch 2 Millionchen, 3 Millionchen oder 10 Millionchen mehr. Ist das wirklich das Entscheidende? Woran hapert es noch, dass es da so schwer geht für deutsche Mannschaften, da wirklich ganz oben mitzumischen? Nochmal, Top 16 für beide, klasse. Aber der nächste Schritt?
Nun gut, es gab schon 3 deutsche Mannschaften, die zumindest die Euro Challenge oder Vergleichbares gewonnen haben.
Ich rede aber jetzt ganz bewusst über Euro League, ne?
Ja, eben, da will ich ja drauf kommen. Da hat es noch nicht für mehr gereicht. Ich glaube natürlich, dass man gerade auf diesem Niveau den finanziellen Vergleich anstellen darf, weil es tatsächlich ein Unterschied ist, ob man Spieler verpflichtet, die 100.000 verdienen oder 4 Millionen. Ich meine, sonst wäre das ganze System ja sehr im Argen, wenn da nicht tatsächlich ein qualitativer Unterschied festzustellen wäre. Und gerade wenn man gegen Moskau etc. spielt, dann ist dieser Unterschied dann doch riesengroß. Teilweise ist es Tagesform, wie in der Bundesliga natürlich auch. Teilweise ist es Glück vielleicht, was den Spielausgang beeinflusst. Es ist nicht immer so, jetzt auch in dieser Saison in der Euroleague zu sehen, dass die Spiele haushoch verloren gingen für die Berliner. Aber es sind eben doch diese Kleinigkeiten zum Beispiel auch für Bamberg, die immer wieder dran waren, um am Ende dann doch wieder knapp zu scheitern. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es nochmal anders aussehen, wenn zum Beispiel bei Bamberg ein Anton Gavel seinen deutschen Pass kriegt, die nochmal nachverpflichten, dann einen Spieler mehr in der Rotation haben. Das sind dann vielleicht nochmal andere Voraussetzungen. Aber um gerade nochmal bei dem wirtschaftlichen Aspekt zu bleiben, du hast vorhin von 6 Teams gesprochen, die du oben siehst in der Liga. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das auch die 6 mit den höchsten Etats in der Liga.
Also überraschenderweise
ist dieser Vergleich schon erlaubt.
Ja. Ist für dich, du hast Bamberg auch angesprochen in der Euroleague, ist Brose für dich wieder auch der Top-Favorit auf den Titel in Deutschland in der BBL?
Momentan sind sie es, weil sie es einfach schaffen, eigentlich auch gegen jeden Gegner ihr Spiel umzusetzen. Die Ulmer haben bewiesen, dass sie es jetzt auch im Eurocup schaffen. In der Liga haben sie ein, zwei Mal den Kürzeren gezogen, weil Teams verstanden haben, ihren Offensivrhythmus entscheidend zu stören. Aber wenn man die natürlich in jedem Spiel 95 Punkte machen lässt, dann ist es halt schwer, sie zu schlagen. Und ich denke, wir erleben auch dieses Jahr wieder eine sehr spannende Saison. Und ich würde mich nicht auf einen Favoriten festlegen wollen. Vielleicht haben die Bamberger allerdings so ein bisschen die Nase vorn. Und ich denke, wir werden ja noch eine sehr spannende zweite Hälfte der Saison und auch Playoffs dementsprechend erleben.
Marco, darf ich noch ein, zwei Fragen? Ich habe noch was ein bisschen in eine andere Richtung geht.
Ich wollte eigentlich ungern unterbrechen. Ich bekomme so ab und zu mal so ein paar Zeichen vom Producer, aber der winkt ab und sagt, ja klar, also wenn Buschi fragt, komm, wir können ihn eh nicht stoppen. Also bitte.
Ja, ich würde von Sepp gern was hören von einem seiner ehemaligen zu einem seiner ehemaligen Schützlinge. Dennis Schröder macht sorgt für ordentlich Schlagzeilen in der BKBBL im Moment in Braunschweig bei deinem ehemaligen Club. Du kennst den. Der galt immer als hochtalentiert, aber nicht ganz einfach zu führen. Jetzt scheint er zumindest auf dem Parkett irgendwie scheint er Klick gemacht zu haben. Ich sehe nur die Zahlen. Ich habe ihn live noch nicht gesehen in dieser Saison, aber die Zahlen und das, was die Leute über ihn sprechen, das hört sich sehr, sehr gut an. Ist er in der Lage als Point Guard? Spielt ja auch häufiger mal die 2, habe ich in einem Interview mit ihm jetzt gelesen. Ist er in der Lage, da der Shootingstar dieser Saison zu werden? Was macht ihn aus?
Ich denke, er ist schon der Shootingstar dieser Saison. Er spielt natürlich individuell überragend, wenn man sich diese Zahlen anguckt, von denen du auch gesprochen hast. Ich denke, man sollte das Spiel generell nicht darauf reduzieren. Teamerfolg ist natürlich auch immer noch ein Faktor, wo die Braunschweiger dieses Jahr natürlich etwas zu kurz kommen. Tatsache ist natürlich, dass Dennis sehr viele Spielanteile dieses Jahr bekommt und er das Beste daraus macht. Und ich bin wirklich gespannt, wo für ihn dann auch das Ende letzten Endes liegt, beziehungsweise wie weit er einfach kommen kann, bis auf welches Niveau er sich in der nächsten Zeit spielen kann. Du hast es angesprochen, es war nicht immer leicht für ihn, auch für mich, diese Zusammenarbeit, insbesondere in der letzten Saison. Tatsache ist natürlich, dass der Junge gerade mal 19, bald 20 Jahre alt ist und man ihn da natürlich auch ein bisschen zugutehalten muss, dass man einige Dinge vielleicht lernen muss. Vielleicht hat er das mittlerweile getan. Ich hoffe für ihn und die Verantwortlichen in Braunschweig, dass diese Entwicklung so weitergeht, dass er den Phantoms da noch länger erhalten bleibt und sie auch das Team vielleicht nächstes Jahr um ihn herum aufbauen können und dann auch vielleicht mit ein bisschen mehr Erfolg.
Lass uns mal einfach, weil ich auch, das weiß ich auch, dass es für dich schwierig ist, wenn wir jetzt über Persönlichkeitsstruktur oder sowas sprechen, das klammern wir mal völlig aus. Stichwort Talent. Ich bin ja immer auf der Suche nach dem deutschen Einser, ja, der auch dann Stichwort, ich weiß, jetzt ist der Rucksack groß, den wir ihm da auf den Rücken packen, aber Stichwort deutscher Einser, der wirklich auch international, mit der Nationalmannschaft mithalten kann. Hat er das nur vom Talent her? Hat er das Talent, das Potenzial?
Ja, auf jeden Fall. Man hat gesehen, dass er dieses Jahr auch sehr effektiv seine Dreier treffen kann, dass er gute Entscheidungen trifft. Das sind Dinge, die auch in der letzten Saison ganz oben standen auf seinem Trainingsplan. Da hat insbesondere Philipp Pöchling sehr viel mit ihm investiert, Zeit und Training. Und ich denke, du hast es richtig charakterisiert. Er bringt das Talent mit. Die Frage ist, ob er eine Mannschaft führen kann, insbesondere dann auch, wenn er ältere Spieler um sich hat, ob er in der Lage ist, die um sich herum auch besser zu machen auf diesem Niveau, ob er seine Gegner dann auch dementsprechend stoppen kann, die sicherlich genauso viel Talent haben, vielleicht nochmal ein bisschen erfahrener sind und auch kräftiger sind, vielleicht auch sogar größer. Und das sind die Dinge, die für mich auch interessant sein werden zu sehen. Unter den Gleichaltrigen hat er das ja schon getan. Ich denke, da hat er auch im letzten Sommer eine sehr gute Saison, eine sehr gute Europameisterschaft vielmehr gespielt. Und es wird spannend sein zu sehen, ob er den Sprung jetzt in die Herren-Nationalmannschaft schafft. Da ist ja auch ein bisschen Konkurrenz da und wie er sich dann da schlägt.
So, dann abschließend noch eins, damit ich über einen deiner Schützlinge spreche. Ist, glaube ich, der Sohn eines ehemaligen Oldenburger Spielers, mit dem ich mir noch Schlachten geliefert habe, Holger Schmidt. Kevin ist sein Sohn, oder? Da liege ich nicht daneben, ne?
Richtig.
Wie siehst du ihn? Da gibt es auch immer wieder so Andeutungen aus meiner Sicht, wo ich sage, boah, da möchte ich mal gerne sehen, wie sich das entwickelt, wie das weitergeht. Wo siehst du ihn in Zukunft? Ist auch noch ein junger Mann, Jahrgang 91.
Richtig, ja. Kevin steht bei uns im Kader. Er ist festes Mitglied bei uns im Bundesliga-Kader. Hilft gelegentlich noch in der Pro B aus, weil er eben diesen Doppellizenzstatus hat. Aber was für ihn natürlich enorm wichtig ist, genauso wie das auch für Dennis in Braunschweig der Fall war und ist, sich täglich im Training mit den älteren, stärkeren, erfahreneren Spielern wie bei uns hier Drew Joyce und Chris Kramer zu messen. Das ist für Kevin bei uns natürlich enorm wichtig, dass er von denen lernt, aber denen auch Paroli bietet und sich mit denen täglich misst. Ich denke, Kevin hat auch das Zeug dazu, ein sehr guter Point Guard zu werden, weil er Herz hat, weil er immer mit Biss verteidigt, weil er als Linkshänder sowieso ein bisschen unkonventioneller spielt als andere und weil er darüber hinaus auch sehr viel Spielverständnis mitbringt und das Auge für den Mitspieler. Was er vielleicht nicht so sehr hat, wie sein Vater es hatte, er hat nicht dieses Scorer-Game, noch nicht diesen Killer-Instinkt, wie sein Papa das hatte und das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich. Ich durfte nie gegen ihn spielen. Aber
du bist ja auch noch
ich denke,
jung.
Das kann auch noch kommen. Ja, genau.
Ja, das war eigentlich von meiner Seite. Ich will dem Hagemann hier nicht den Job nehmen.
Ja, das hast du bereits getan, aber ich verzeih dir nochmal. Es ist ja auch sehr kurzweilig mit euch beiden gewesen. Nichtsdestotrotz, wir können, ihr könnt, glaube ich, noch eine Stunde weitersprechen. Und wir hatten ja auch noch ein paar Fragen an dich vorbereitet. Aber die Zeit ist leider um. Ansonsten bekomme ich was auf die Finger hier vom Producer. Sebastian Machowski, erstmal vielen, vielen Dank für super.
Ja, natürlich Highlights ohne Ende, aber jetzt am kommenden Wochenende steht schon im Mittelpunkt ab 0.15 Uhr live bei Sat.1 AFC Championship Game aus der National Football League. Wir haben New England Patriots gegen die Baltimore Ravens, Brady Rekordhalter, was Playoff-Siege betrifft in der NFL. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und wenn ich das an dieser Stelle schon mal sagen darf, ich weiß ja nicht, ob ich noch jemals wieder eingeladen werde hier bei Sportradio 360, zumindest bevor ich nach New Orleans fliege, aber das Highlight der ersten Jahreshälfte zumindest wird natürlich dann die Nacht vom 3. auf den 4. Februar werden, Super Bowl aus New Orleans live, die Reisegruppe von Sat.1 geht wieder los. Ich verspreche an dieser Stelle hoch und heilig, wir achten genau drauf, wann, wo, welches Werbebreak ist. Wir werden nichts verpassen. Aber für alle Freaks, Andreas Renner und Co., wir werden auch weiterhin so kommentieren, dass es auch die Menschen verstehen, die nicht die ganze Woche über während der regulären Saison und in den Playoffs Football gucken. Jetzt habe ich schon wieder aus der Verabschiedung habe ich jetzt wieder eine Geschichte gemacht, in der wir 2 Minuten überziehen. Der Producer wird begeistert sein. Heiderösler.
Aber wir kennen dich ja so, weißt du, wir kennen dich so und wir laden dich auch gerne wieder ein. Und ich finde das, also aus meiner Sicht, finde ich das großartig, wenn ihr das auch für, sagen wir mal, NFL-Laien so kommentiert. Also ich freue mich darüber, weil bei ESPN America am vergangenen Wochenende war das manchmal schon, oh Gott, worüber sprechen die jetzt? Also ich freue mich.
Nein, du musst ja, Marco, du musst sehen, pass auf, ohne hier auf die Mauer zu hauen. Wir haben letztes Jahr, ich glaube in der Spitze 1,5 Millionen Menschen nachts vor der Glotze gehabt. Geh davon aus, 1,48 Millionen hatten keine Ahnung vom American Football und die musste schon irgendwie mit ins Boot holen. Dass das manchmal dann für Freaks schwierig ist, weiß ich, aber dafür gibt's ESPN America oder Sport 1 Plus. Also von daher, das schaffen wir dann nicht, die hundertprozentig zufriedenzustellen. Die anderen Geschichten rund um die Übertragung, die sicherlich suboptimal waren, da werden wir ganz bestimmt dran arbeiten. Das ist ein Versprechen.
Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf die nächsten ausführlichen Informationen Richtung Dschungelcamp von dir. Dann aber vielleicht sogar in der nächsten Woche schon. Wir gucken mal, weil der rote Opel Astra soll ja eventuell auch zugegen sein dann nächste Woche. Schauen wir mal.
Ich freue mich und sagt ihm, ich habe eine Autowerkstatt aufgemacht. Vielleicht hilft das.
An allen Fronten kämpft der Buschmann. Wahnsinn. Vielen Dank, Buschi. Macht's gut.
Danke auch. Ciao.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio360.de.
Sportradio360.de, was darf nicht fehlen? Natürlich der Fußball. Und wir begrüßen bei uns einen in der Leitung, der insbesondere sich im Westen der Republik sehr gut auskennt, aber natürlich auch die Ohren und Augen aufgerissen und gespitzt hat, sicherlich auch am gestrigen Tag, als die Verpflichtung von Pep Guardiola dann über den Äther ging. David Nienaus, Redakteur bei der Westen.de. Grüße dich, David.
Ja, servus, hallo. Ja, an dem Pep konnte man ja nicht vorbeikommen gestern.
Absolut. Was hast du so als erstes gedacht, als du das gehört hast, dass Pep Guardiola, tatsächlich dieser Pep Guardiola, einen 3-Jahres-Vertrag bei den Bayern unterschrieben hat?
Ja, also die Bemühungen waren ja irgendwie schon immer so ein bisschen da. Das hörte man ja jetzt irgendwie nicht zum ersten Mal, dass die Bayern da die Fühler ausgestreckt haben. Realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das nicht, ob der Zahlen, die aus England da kursierten, als dann gestern tatsächlich der Vollzug gemeldet wurde, habe ich gedacht, mein Gott, das ist ein Fund. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da können die Bayern jetzt wirklich stolz wie Bolle darauf sein, dass sich so ein Trainer für den deutschen Fußball entschieden hat.
Ich glaube natürlich für die Fußball-Bundesliga sowieso eine großartige Verpflichtung. Was glaubst du, ich meine, klar, wir haben noch lange Zeit, bis er dann tatsächlich dann sein Amt auch antritt im Sommer, wenn dann Jupp Heynckes in den wohlverdienten Ruhestand womöglich gehen wird. Glaubst du, diese Verhältnisse zwischen Matthias Sammer, Guardiola, Hoeneß, Guardiola, Sammer, Rummenigge, dass das funktionieren kann?
Also ich glaube, dass man die Situation mit Guardiola und dem FC Bayern was die Erwartungshaltung angeht, ein bisschen vergleichen kann mit der zu Jürgen Klinsmann damals. Der kam auch mit großen Vorschusslorbeeren und als großer Revoluzer. Am Ende hat das nicht geklappt. Ich glaube, dass die Bayern mit Guardiola nicht diese Probleme haben werden. Und dass der Rummenigge hat das vorhin auf einer Pressekonferenz gerade gesagt, dass man dem Spanier schon alle Zügel in die übergibt, was den sportlichen Bereich angeht, was also die Arbeit mit der Mannschaft angeht. Und ich glaube, mit dem Duo Sommer-Guardiola ist das schon eine ganz große Geschichte dort unten. Und du hast es ja gesagt, für den deutschen Fußball oder für die Bundesliga mehr als eine Signalwirkung.
Hm. Gehen wir mal zum großen Rivalen, zum großen Kontrahenten, Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, Dortmunds Geschäftsführer, hat gesagt, er beglückwünscht natürlich auch die Bayern, dass sie Pep Guardiola verpflichtet haben, das ist richtig großer Sport, dass das den Bayern gelingt, Mannschaften oder beziehungsweise Vereine auch auszustechen in den Verhandlungen wie Manchester City, wie den FC Chelsea, AC Mailand war ja auch noch in der Verlosung, wobei da ja Guardiola relativ schnell abgesagt hat. Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die mit Jürgen Klopp natürlich seit Jahren funktioniert. Glaubst du, dass diese Glückwünsche, dieser Eindruck, den Aki Watzke jetzt auch formuliert hat, auch wirklich so gemeint sind von Aki Watzke, dass er sich selbst auch darauf freut, so einen großen Trainernamen in der Bundesliga begrüßen zu dürfen?
Ich glaube ganz klar ja. Also Borussia Dortmund hat mit Jürgen Klopp den perfekten Trainer an der Seitenlinie und ein Aushängeschild für den deutschen Fußball. Das muss man ganz klar so herausstellen. Die Dortmunder haben mit Jürgen Klopp großen Sport betrieben in den letzten 2-3 Jahren und ja, letztlich hat Aki Watzke gesagt, herzlichen Glückwunsch Bayern, gute Signalwirkung für den deutschen Fußball, aber Jürgen Klopp ist schon der richtige Trainer für uns. Und vielleicht ist er tatsächlich sogar ein bisschen froh, dass die Bayern jetzt sich für einen Trainer bis 2016 entschieden haben, denn es war ja auch immer wieder zu hören, dass vielleicht irgendwann mal Jürgen Klopp nach München wechseln soll. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vom Tisch. Und ich habe gestern auch so ein bisschen die Netzreaktionen verfolgt, gerade bei uns auf der Westen.de, und muss sagen, selbst die Fans von Borussia Dortmund oder der Großteil der Fans hat virtuell applaudiert und hat gesagt, das ist zwar jetzt keine schöne Situation, weil die Bayern da sicherlich nicht schwächer durch werden, aber sie freuen sich über die Signalwirkung. Und ich denke, allen, die Spaß an der Bundesliga haben, sehen das sehr, sehr ähnlich.
Ich sag ganz ehrlich, ich bin erstmal ein bisschen zurückhaltender. Ich finde es toll, dass das ein Guardiola in der Bundesliga ist. Nichtsdestotrotz muss man auch mal alle erstmal abwarten, weil er ist zum ersten Mal raus aus diesem Barca-Biotop und nun zum allerersten Mal dann im Ausland als Trainer tätig. Mal gucken, wie das so mit der Sprache wird. Also es ist ja jetzt auch nicht alles in Stein gemeißelt, dass mit Guardiola der FC Bayern ja jetzt alle Titel in den nächsten Jahren komplett abräumen wird. Lass uns kurz beim BVB bitte bleiben. Ich sympathisiere selbst mit dem BVB seit vielen, vielen Jahren. Jetzt ist Nuri Sahin zurück, ausgeliehen fürs Erste, aber es soll ja auch eine Kaufoption bestehen. Die Zahlen, das ist alles natürlich rein spekulativ, 5 Millionen werden da ein bisschen kolportiert. Nichtsdestotrotz, ich frage mal ganz provokativ, auch wenn ich vielleicht eine andere, distanziertere Meinung habe, Nuri Sahins Verpflichtung sieht für mich so aus, als es dann ein Überangebot im Mittelfeld an Spielern gibt.
Ja, absolut. Also das ist auch das, was alle Autoren hier im Westen der Region zu dem Thema geschrieben haben. Und das ist auch die Meinung tatsächlich unserer Redaktion, dass es sicherlich dieses Überangebot gibt. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn Nuri Sahin auf dem Markt ist, muss Borussia Dortmund den zurückholen. Egal, ob jetzt ein oder zwei Spieler zu viel auf der Position vorhanden sind. Jürgen Klopp hat mehrfach betont, dass in der Dreifachbelastung es Platz für jeden gibt und auch so ein bisschen den Druck von Sahin und den Erwartungen an ihn jetzt runtergenommen, weil er auch gesagt hat, ich gebe jetzt nicht jeden Tag eine Statusmeldung ab, wie hat er trainiert, wie werde ich ihn einsetzen. Ich glaube, gerade was Understatement angeht, im Punkto Meisterschaft haben die Dortmunder ja in den vergangenen 2 Jahren sehr viel gelernt und ich glaube, so werden sie das auch mit Nuri Sahin machen. Wer weiß, ob er schon gegen Bremen jetzt am Samstag aufläuft. Das bleibt abzuwarten. Und nochmal vielleicht auf das Überangebot zu sprechen zu kommen. Die Dortmunder hatten natürlich auch in den, vor allem in dieser Saison, erhebliche Verletzungssorgen im defensiven Mittelfeld. Das heißt also, ein Sven Bender, den ich für einen großartigen Fußballer halte, auf seiner Position vor allem, zieht das momentan irgendwie richtig an, dass er ständig irgendwelche Probleme hat. Ähnliches gilt auch mit Sebastian Kehl, der ja auch jetzt, ich glaube, 34 ist und sicherlich auch nicht mehr so viele Jahre jetzt in der Bundesliga spielen wird und sehr viel durch seine Erfahrung wettmacht, aber auch verletzungsanfällig ist. Insofern, ich glaube einfach, sobald die Signale von Real Madrid kamen, dass Sahin eventuell wieder zurückkommen kann, musste Borussia Dortmund handeln.
Hast du eigentlich, was mir ganz spontan gerade einfällt, in puncto Borussia Dortmund vielleicht neuere Informationen, so will ich es mal beschreiben, in Richtung Robert Lewandowski? Ist da mal irgendwie da was durchgesickert? Bleibt er über dem Sommer hinaus bei Borussia Dortmund oder gibt es da wieder etwas stärkere Tendenzen, möglicherweise dann Richtung England?
Also das ist witzig, dass du es gerade ansprichst, weil der Kollege Lewandowski hat sich heute Morgen ein Ei gelegt und hat bei Facebook großartig angekündigt, dass es eine total tolle Überraschung geben wird im Laufe des Tages. Und alle Fans sind natürlich heiß gelaufen, haben gesagt, jo, hier über Facebook haben etliche Spieler schon Vertragsverlängerungen, zuletzt ja Subotic durch die Blume angekündigt. Letztlich ist das, was er angekündigt hat, eine blöde PR-Aktion mit einem Automobilhersteller gewesen. Das ist ein kleiner Bock, den sich Lewandowski gerade, weil es ja auch um seine Person immer wieder Gerüchte gibt, gelegt hat. Nein, aber zu deiner Frage, keine neuen Informationen. Soweit ich das gehört habe, setzen sich die Berater wieder mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund zusammen. Aber ich glaube, vielleicht ist ja Nuri Sahin ein Zünglein an der Waage für ihn auch, dass er sagt, wenn so ein Spieler zurückkommt, vielleicht bleibe ich. Ich glaube aber grundsätzlich, da gibt es noch keine Tendenz.
Ich glaube jedoch, egal ob Lewandowski bleibt oder auch geht, der BVB bräuchte auf jeden Fall noch einen Stürmer, dann im kommenden Sommer jetzt einen adäquaten Stürmer zu finden. In der Winterpause ist immer ein bisschen schwierig, dort entsprechende Qualität sich holen zu können, dann ins Haus. Klar, es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Systemumstellung, logisch, aber ein Stürmer ist schon dringend notwendig, wie ich finde, genauso wie ein Linksverteidiger auch nicht so verkehrt wäre. Es gibt natürlich viele Westvereine, über die wir sprechen könnten, David, aber ich möchte natürlich zum Nachbarn gehen, von Borussia Dortmund, zum FC Schalke 04, weil ja der FC Schalke 04 ja zuletzt sehr viele Schlagzeilen produziert hat, sich wieder einmal ab und an auch in einer Identitätskrise befindet, sich die Sorgen auch selbst manchmal ins Haus holt. Jetzt hat man Raphael zurückgeholt in die Fußball-Bundesliga. An Michel Bastos ist man sehr interessiert. Das heißt, man ist sich mit dem Spieler einig. Jetzt müssen noch letzte Details geklärt werden mit Olympique Lyon, ein brasilianischer Mittelfeldspieler, ein sehr torgefährlicher Mittelfeldspieler in der Vergangenheit. Was können wir vom FC Schalke in der Rückrunde erwarten unter Jens Keller, gerade nach dieser nicht gerade wirklich idealen Vorbereitung, ja, als Höhepunkt das 0:5 im Test gegen die Bayern?
Ja, wenn man an Schalke momentan denkt, dann kann man nur feststellen, dass sich das anfühlt für uns Journalisten wie so eine kleine Zeitbombe. Die Fans stehen oder ein Großteil der Fans steht schon nicht mehr hinter Jens Keller. Man hat das Gefühl, dass das irgendwie doch nicht die richtige Lösung ist, weil er auch in zwei, drei Situationen sich nicht wirklich glücklich artikuliert hat und geäußert hat. ja, Raphael ist jetzt gekommen. Meine ganz, ganz persönliche Meinung dazu ist, dass ich das alles andere als kreativ finde, den Brasilianer aus Kiew zu holen. Denn ich glaube nicht, dass er ad hoc helfen kann. Mhm. Er hat in Kiew nicht überzeugt. Er hat relativ wenig gespielt. Er hat bei Hertha gute Spiele gemacht, aber ist mit den Berlinern, glaube ich, zweimal abgestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht straft er mich auch lügend und kommt am Freitagabend in die Partie oder spielt sogar von Anfang an und reißt das Ruder an sich. Für die Schalker würde ich mich freuen, wenn dem so wäre, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt. Denn ich glaube, das Arbeiten auch für Horst Held und Jens Keller ist momentan alles andere als einfach. Mhm. Und für den zweiten Spieler, den du erwähnt hast, der eventuell im Gespräch ist, dann würde wahrscheinlich auch Louis Holtby gehen, wenn der direkt kommt. Tottenham hat heute wohl auch nochmal angefragt, den Nationalspieler direkt in der Winterpause loszueisen. Für Schalke gäbe es dann ein bisschen Geld. Mhm. Ja, und für Holtby wäre es wahrscheinlich einfacher, nicht aufzulaufen für den FC Schalke nach der Situation jetzt, wo er gesagt hat, er wird den Verein am Ende der Saison verlassen.
Und Louis Holtby sprach, glaube ich, auch letztens in einem Interview, als es über die Tottenham Hotspur ging, ja schon in der Wir-Form. Also er ist ja schon richtig da sozusagen in London und freut sich auf die Aufgabe. Uns rennt ein bisschen die Zeit davon. Nichtsdestotrotz, du musst uns noch ein, zwei Sätze sagen über Bayer Leverkusen. Die Mannschaft mit dem Duo Lewandowski und Sami Hyypiä, Tabellenzweiter in der Fußball-Bundesliga. Simon Rolfes hat auch erwähnt, ja, ich unterschreibe das sofort, wenn wir auch Vizemeister werden, auch wenn es halt immer wieder dann diesen Begriff des Vize in Leverkusen die Runde dann machen würde. Nichtsdestotrotz, glaubst du daran, dass Bayer Leverkusen die Form der Hinrunde, auch durchaus die Konstanz, die sie gezeigt haben, der Hinrunde weiter fortführen können?
Ich glaube schon. Wir sprechen hier über Schalke, Bayern, über Dortmund, über Werder Bremen und Wolfsburg. Die einzigen, die momentan irgendwie nicht in den Medien auftauchen, sind die Leverkusener.
So unter dem Radar irgendwie im Moment, ne?
Bitte?
So unter dem Radar hat man
ja,
sie
genau.
im Moment.
Ja, genau. Und man lässt sie in Ruhe, sie können sich ganz in Ruhe vorbereiten. Ich bin ein großer Fan von Sascha Lewandowski als Trainer. Sie haben ein gutes Spielermaterial. Sie haben jetzt noch den Milik geholt, einen polnischen Nationalspieler, der vielleicht, wer weiß, Lewandowski-Format entwickeln könnte irgendwann. Der ist noch relativ jung. Ich glaube, das hängt natürlich immer auch vom Start in die Rückrunde ab, aber ich glaube, dass die Leverkusener unter den Voraussetzungen, dass niemand sie wirklich so auf dem Schirm hat und sie wirklich auch in der Hinrunde überzeugt haben, immerhin waren sie die einzigen, die Bayern geschlagen haben, durchaus die Möglichkeit haben, Vizemeister zu werden. Und ich glaube, selbst ein dritter Platz wäre am Rhein dort ein Erfolg.
Ich glaube schon, dass sich die Leverkusener ganz wohl fühlen, dass man sie nicht so auf dem Radar im Moment hat und auf dem Zettel hat, dass man nicht so viel über sie berichtet, dass sie in Ruhe arbeiten können und dann sehr gut zeigen können, was sie drauf haben, auch dann in der Rückrunde. David Nienhaus von derwesten.de. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen dich aber nicht entlassen, bevor du uns nicht deine Highlights am kommenden Wochenende verraten hast.
Ja, es war wie immer ein Fest für mich, dabei sein zu dürfen. Ein Fest wird es nicht. Ich werde am Samstag eine Schlitterpartie nach Hoffenheim machen zum Spiel der TSG gegen Borussia Mönchengladbach und werde mal gucken, ob die Gladbacher an die Effektivität der Hinrunde anknüpfen können und was Marco Kurz mit den Hoffenheimern gemacht hat. Das ist zwar ein sportliches Highlight, kein privates, aber ich bin gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall nach all den Meldungen, die wir in den letzten Wochen zu vermelden hatten, dass es jetzt wieder losgeht.
Genau, und eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. David, vielen, vielen Dank und wir würden Gerne. Uns freuen, wenn wir dich ganz bald dann hier wieder begrüßen dürfen bei sportradio360.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und tolles Spiel in Hoffenheim.
Dankeschön, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Wir machen weiter bei Sportradio 360.de. Wir sind immer noch im Thema Fußball, springen auf die Insel und wer könnte es anders sein als Raphael Honigstein, der heute hier mit uns dabei ist bei Sportradio 360.de. Er ist der England-Experte, schreibt ja unter anderem auch für die Süddeutsche Zeitung und ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat. Hallo Raphael, grüß dich.
Hallo, ganz kurze Pause bitte, ich muss schnell jemand reinlassen, bin eine Sekunde wieder da.
Natürlich. Das ist live, liebe Facebook-Hörer, das ist alles live. Raphael Honigstein sitzt im Übrigen in London, das kann ich schon mal verraten. Und wir werden natürlich mit ihm über eine ganz spezielle Personalie auch sprechen. Ich glaube, ihr wisst alle, um wen es geht. Robert Huth, sagt unser Producer Jens Römer gerade. Es ist auch schön. Robert Huth. Robert Huth, glaube ich, ist noch nie aufgetaucht so richtig bei uns in der Sendung, ne? Kann das sein? Völlig zu Unrecht. Ich glaube, das sollten wir wirklich ändern. Solltet ihr Fragen haben dann für die nahe Zukunft an Rafa Honigstein im Punkto Robert Huth, dann immer bei Facebook reinschauen, Sportradio 360 oder über Twitter, alles ist möglich. So, ich höre langsam wieder Geräusche. So,
bin wieder da.
Da ist er wieder. Bald die Post.
Der Nachteil an diesem Loft ist, dass man erstmal irgendwie 5 Minuten braucht, um runterzukommen.
Jetzt wissen alle Facebook-Hörer übrigens, dass Rafa Honigstein in London in einem Loft wohnt. Dementsprechend dauern die Wege etwas länger. Rafa, wir müssen über ein Thema sprechen. Ich glaube, das ist in England mal so richtig eingeschlagen, auch gestern. Genauso wie bei uns hier in Deutschland die Verpflichtung von Pep Guardiola beim FC Bayern München. 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, der Spanier, der sich ja im Moment noch in einer Auszeit befindet. Denn es war in den vergangenen Tagen, bevor dann die Italiener um die Ecke kamen und diese Neuigkeiten rausposaunten, wie Sky Italia und auch die Gazzetta dello Sport, hat man immer wieder gehört, naja, also es sieht wohl so aus, dass Guardiola zu Manchester City geht, dann war auch der FC Chelsea immer wieder im Gespräch. Wie ist das denn jetzt angekommen auf der Insel? Hast du eigentlich schon geschlafen oder ging es eigentlich gar nicht, weil du so viele Nachrichten lesen musstest?
Also es war schon ein großer Schock hier, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass es nur eine Frage ist, zu welchem Premier League Club Pep Guardiola geht. Dass es jetzt natürlich mit Bayern jemand getroffen hat, einen Club aus der Bundesliga getroffen hat, gibt dem Ganzen nochmal einen schönen Dreh, weil gestern Abend der Reporter von BBC 5 Live dann gesagt hat, ach, jetzt wird die FA schon 150 Jahre alt und die Deutschen schlagen uns schon wieder. Und es ist natürlich schon eine Art Coup für den FC Bayern und so wird das auch hier gesehen und man fragt sich natürlich schon ein bisschen, wie das die Premier League reflektiert, beziehungsweise in welches Licht das auch auf den FC Chelsea wirft, denn das war wirklich das zweite sehr konkrete Angebot, das Pep hatte. Mhm. Es ging dann wirklich am Ende Bayern gegen Chelsea. Chelsea hat mehr Geld geboten und dass er jetzt diesen doch etwas ungewöhnlichen Weg geht und sich als Profisportler, der er natürlich als Trainer auch ist, für die weniger ergiebige, finanziell ergiebige Variante entscheidet, hat dann doch die eine oder andere Frage aufgeworfen, warum das so ist und ob nicht vielleicht der Fehler doch ein bisschen im System liegt, zumindest was den FC Chelsea angeht.
Was glaubst du denn persönlich, warum sich Guardiola für die Bayern entschieden hat und eben nicht für Chelsea oder auch womöglich für Manchester City?
Also bei Manchester City gab es einfach das Problem, dass das Angebot noch nicht konkret war, weil es auch nicht konkret sein konnte im Dezember. Die Entscheidung, Mancini rauszuschmeißen, ist einfach definitiv nicht getroffen. Man will ja erstmal abwarten und man konnte jetzt zwar mit ihm verhandeln und ein paar Eckpunkte abstecken und ihm sozusagen das Projekt verkaufen, was ihn dort erwarten würde, aber man konnte nicht sagen, wenn du das willst, dann unterschreib hier bitte. In dieser Position war wirklich nur der FC Bayern und der FC Chelsea. Und da ging es natürlich dann um Perspektive, um Sachen wie, wie läuft dieser Club, wie funktioniert dieser Club, was für eine Art muss ich als Trainer machen, was wird von mir erwartet. Und ich glaube schon, dass Guardiola da nicht ganz uneitel ist, weil er sich natürlich auch den Ruf erarbeitet hat, ein bisschen anderer Trainer zu sein. Ein Trainer, der der Wert auf Dinge wie ja, wie Stabilität, wie Respekt, wie Jugendarbeit liegt. Und natürlich im direkten Vergleich konnte dann natürlich der FC Bayern nur deutlich besser abschneiden.
Was heißt das jetzt für zum Beispiel auch Rafa Benitez? Ich habe gelesen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, gestern hat der FC Chelsea nach 2-0 Führung nur 2-2 gespielt gegen Southampton und die Zuschauer haben auch mal wieder gebuht gegen Rafa Benitez. Gut, das ist jetzt nicht was ganz Neues. Das gab es ja schon gleich bei seinem ersten Spiel an der Seitenlinie als Trainer des FC Chelsea. Aber ich glaube ja schon, dass im insgeheim vielleicht ein Roman Abramovic ja gehofft hat, okay, ein Benitez ist Interimslösung, dann bis zum Sommer, bis dann Pep Guardiola dann zu den Londonern kommt. Was passiert jetzt mit Benitez? Muss dann Abramovic sozusagen in den sauren Apfel beißen, wenn die Saison halbwegs vernünftig zu Ende gespielt wird, dass man Benitez halten muss?
Also Abramovic beißt grundsätzlich nicht in Säureäpfel, der kauft sich dann einfach die besser schmecken und er hat auch sofort natürlich dreimal bei Jürgen Klopp angerufen. Zumindest wurde das so kolportiert und das würde mich auch nicht wundern, wenn dieser Kontakt aufgenommen wurde. Man traut, glaube ich, Benitez nicht zu, die Sache längerfristig zu machen. Natürlich, sollte er Meister werden, sollte er vielleicht im Pokal ein Wunder schaffen, im Ligapokal da noch weiterkommen. Könnte man im April, Mai vor der Situation stehen, dass man mit ihm nochmal verlängert. Aber wenn es im Moment so weitergeht, sprich die Mannschaft ist unkonstant, die Fans sind so oder so gegen ihn eingestellt und die Heimform des FC Chelsea hat auch wirklich merklich darunter gelitten, unter dieser sehr feindseligen Stimmung, die an der Stamford Bridge herrscht, wird sich das nicht über die Saison hinaus fortsetzen können, dieses Projekt. Und ja, seine Position als Trainer ist natürlich erstmal gestärkt, weil er das große Phantom nicht mehr in seinem Nacken sitzt. Aber es werden bald mehrere Kleine dahinter sitzen, weil ich glaube nicht, wie gesagt, aus den gerade erwähnten Gründen, dass das langfristig gut gehen kann.
Was mir gerade einfällt, Rafa, weil ich das auch mal vor einigen Wochen gelesen habe, als ich mich vorbereitet habe auf ein Spiel der Premier League, um das für Sky zu kommentieren. Da ging es eben auch um Guardiola, aber dann in Richtung Manchester United. Man weiß ja, dass Ferguson und Guardiola wirklich eng befreundet sind. Ich glaube sogar, dass Ferguson ihn mal in New York besucht hat. Da war er ja jetzt oder ist er immer noch während seiner Auszeit. Und da gab es einige, die geschrieben haben, naja, vielleicht könnte sogar Guardiola Ferguson beerben bei United. Wie heiß war eigentlich dieses Gerücht? Oder hast du gleich gesagt, komm, das war eh sofort vom Tisch, weil Sir Alex Ferguson sowieso in diesem Sommer noch nicht aufhört?
Der hört nicht auf, außer er gewinnt die Champions League. Das würde nochmal einen großen Unterschied machen, denn ich denke, dass selbst er dann diesen Moment wirklich nützen würde, um die Sache zu beenden auf dem absoluten Höhepunkt. Davon kann man im Moment aber nicht ausgehen und natürlich kann auch Pep sich nicht darauf verlassen, dass dann Ende Mai der Anruf kommt, komm jetzt bitte. Mhm. Er wollte, das war die klare Ansage an seinen Berater, diese Entscheidung schon um Weihnachten rum fällen. Und da war natürlich United nicht in der Lage zu sagen, so, wir schicken Alex Ferguson in den Ruhestand, komm doch bitte. Deswegen hat sich dieser Flirt, diese Gerüchte haben sich nicht konkretisiert. Was natürlich auf den Zeitraum 3, 5, 6 Jahre bemessen noch funktionieren kann, ist eben United oder auch vielleicht der FC Arsenal, wenn Wenger dort mal sich verändern will. Denn in dem Moment, wo er zu Chelsea gegangen wäre, sind natürlich auch diese Wege dann erstmal versperrt. Und über den Umweg FC Bayern kann er immer noch bei einem englischen Club landen, der vielleicht besser in sein Konzept passt.
Ich habe jetzt eben, beziehungsweise wir haben heute schon mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Redakteur, David Nienhaus, der uns gesagt hat, dass die Tottenham Hotspur, mal ein ganz anderes Thema, Rafa, nochmal beim FC Schalke angeklopft haben in Richtung Lewis Holtby, der ja dann bekanntlich im Sommer auf jeden Fall zu den Spurs wechseln wird, dass sich die Spurs vorstellen könnten, ihn jetzt im Januar noch zu verpflichten. Was kannst du uns darüber sagen? Wie spannend, hochinteressant ist das gerade aktuell in England?
Es ist aktuell und es gibt die Anfrage. Horst Held hat ja auch schon eine Zahl aufgerufen, wenn ich richtig informiert bin, von 2 Millionen Pfund. Das ist jetzt nicht die absolute Wahnsinnssumme eigentlich für Premier League-Verhältnisse. Da fragt man sich allerdings eher bei den Spurs, ob Holtby im zentralen Mittelfeld spielen kann. Denn aktuell hat sich dort Sandro verletzt Und das ist auch der Hintergrund, warum es jetzt diese Anfrage gibt. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Das war ich zwar bei Luka Modric auch, aber der hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, um in diese Rolle hineinzuwachsen, in der leicht defensiveren Rolle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man jetzt gerade im Januar Holtby sozusagen von Gelsenkirchen nach London verpflanzt, dass der sofort im defensiven Mittelfeld funktionieren würde. Ich denke, dass er da noch ein bisschen braucht und deswegen weiß ich nicht, wie erpicht Spurs dann wirklich ist, das absolut durchzuziehen. Aber das Interesse ist konkret und wenn sie es ernst machen, dann denke ich, wird man sich da einigen.
Okay. Uns hat eine Frage erreicht über Facebook von Manuel Warnick an dich, Raphael, denn er möchte ganz gerne deine Meinung hören über die Queen's Park Rangers. Er schreibt uns Folgendes: Von außen betrachtet eine absolute Söldnertruppe, millionenschwer und erfolglos. Wie werden sie auf der Insel wahrgenommen, die Rangers?
Ja, ganz ähnlich. Also man muss einfach sagen, dass sich da der Eigentümer Tony Fernandes hat über den Tisch ziehen lassen, und zwar mehrmals von verschiedenen Beratern, auch von Mark Hughes, dem mittlerweile gefeuerten Trainer, der einfach Wahnsinnsspieler für Wahnsinnsgehälter verpflichtet hat. Bosingua ist immer vielleicht das beste oder abschreckendste Beispiel. Der verdient da über 100.000 Pfund im Jahr.
In der Woche.
Im Jahr, das ist vielleicht schon zu viel, aber es ist in der Woche tatsächlich. Also ein absoluter Durchschnittsspieler, und davon gibt es einige. Und wenn man die Mannschaft mal spielen sieht im Stadion, merkt man wirklich, was für eine unzusammenhängende Truppe das ist, wo jeder den Ball hat und dann versucht, irgendwie einigermaßen gut aus der Affäre zu kommen damit. Dann hast du natürlich auch so Wahnsinnige wie Cissé vorne drin, Tarab, der nur so ein Showpony ist und Effekthascheres spielt. Jetzt muss man mal schauen. Jetzt natürlich im Winter wird nochmal nachgerüstet. Sie setzen nochmal alles auf eine sehr hohe Kante, beziehungsweise investieren dann nochmal richtig, um den Abstieg zu vermeiden. Aber es kommt natürlich so mit Leuten wie Loic Remy oder vielleicht auch Jan im Villa, auch nicht vielleicht die pflegeleichtesten Profis jetzt dazu in die Kabine. Also das wird noch sehr, sehr spannend. Und ich fürchte, dass es doch eher mit einem Abstieg enden wird.
Das glaubst du schon, obwohl ja, sag mal, 5 Punkte bis zum Nicht-Abstiegsplatz ja durchaus machbar sind. Und die große Hoffnung bei den Fans ist natürlich Harry Redknapp, weil er beim FC Portsmouth ja schon mal sowas Unglaubliches geleistet hat, deswegen auch Harry Houdini genannt wird, und hat Pompey dann vor dem Abstieg noch bewahrt. Also du glaubst nicht, dass das Redknapp bei QPR gelingen wird?
Na, ich bin da eher pessimistisch. Ich glaube, dass die Mannschaft, die Struktur der Mannschaft so verfahren ist, und das jetzt mit ausländischen Stürmern, Spielern mitten im Januar zu reparieren, bin ich nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, dass wenn man wirklich jetzt sagt, okay, wir haben noch ein paar Millionen übrig, um nochmal was zu riskieren, man doch sehr viel besser damit aufgehoben gewesen wäre, ein paar etablierte Leute, die vielleicht bei anderen Clubs im Moment auf der Bank sitzen, zu holen, anstatt jetzt richtig für viel Geld, Ablösesumme plus nochmal ein immenses Gehalt, in Spieler zu investieren, die vielleicht in 6 Monaten nichts mehr wert sind, in Anführungszeichen, weil sie dann so oder so gehen können. So war das ja auch mit Denver Bar und West Ham, die dann abgestiegen sind. Also ich glaube, wie gesagt, eher, dass das kein gutes Ende nehmen wird.
Ein Thema, was in den vergangenen Tagen auch hier in Deutschland natürlich rüberkam, mit der großartigen Überschrift Finanzzoff in England. Wir haben eben schon über Gelder gesprochen, die bei City bzw. bei Chelsea Richtung Guardiola hätten fließen können. Manchester United, Arsenal, Liverpool und Tottenham fordern, dass die Liga Investorclubs an die Kandare nimmt. So ist es erstmal in der Hauptschlagzeile betitelt worden. Also reden wir über Chelsea und City. In einem offenen Brief an Liga-Boss Richard Scudamore wünscht sich das Quartett eine Anpassung an die Regeln des Financial Fair Plays der Europäischen Fußballunion, eben der UEFA. Ein Großteil der Clubs will eben, dass die schwerreichen Clubbesitzer in Zukunft nicht mehr die Löcher stopfen dürfen, die durch die immensen Ausgaben für Transfers, klar, und für die Spielergehälter entstehen. Logischerweise lehnt das die andere Seite natürlich ab. Wie stehst du dazu, beziehungsweise was kannst du uns noch erörtern in Richtung, gibt es da möglicherweise überhaupt eine Möglichkeit des Kompromisses?
Also ich denke, dass eine bestimmte Financial Fair Play Auflage wird kommen. Die gibt es jetzt schon in der Football League. wenn auch in abgeschwächter Form. Sie wird kommen, weil sich selbst bei den größeren von Investoren bzw. Oligarchen geführten Vereinen die Erkenntnis durchsetzt, dass Financial Fair Play einen sehr guten Nebeneffekt hat, und zwar kommt es im Salary Cap gleich. Also das heißt, die Gehälter werden gedrosselt. Clubs können einfach den Beratern und den Spielern sagen, du, wir würden euch gern mehr zahlen, aber wir können leider nicht, so sind die Auflagen der Liga. Geht zu einem anderen Club und der andere Club sagt natürlich das Nächste. Also das ist eine Art von Gehaltsobergrenze auf dem eleganten Weg durchs Hintertürchen. Das ist natürlich der zweite Effekt, den diese großen Clubs gern erzielen müssen. Der erste ist rein natürlich sportlich, weil sie wissen, gut geführte, sich selbst unterstützende Vereine wie United, wie Arsenal, wie Spurs wären die großen Gewinner, wenn sie nicht mehr mit Chelsea und City, die einfach zahlen können, was sie wollen im Moment noch, um dieselben Spieler konkurrieren müssen. Und dem gegenüber stehen aber natürlich investorengeführte Vereine, auch kleinere Vereine, die sagen, wir können im Moment noch nicht auf den eigenen Füßen stehen. Aber es wird eine Art von Kompromiss geben und es wird eine Art von Regelung geben, weil sie, wie gesagt, sich in der Analyse doch die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man mit den immensen Einnahmensteigerungen, die jetzt demnächst kommen werden, mit dem neuen Fernsehvertrag ab Sommer, eigentlich nichts anfangen kann, wenn diese Gelder sofort wieder sich in höheren Gehältern ausdrücken und sofort wieder aus der Kasse rausgehen. Wenn man es schafft, zu den höheren Einnahmen gleichzeitig eine Beschränkung der Ausgaben zu installieren, stände man natürlich noch viel besser dar. Und das macht Sinn und ich glaube, dass sich das Argument auch durchsetzen wird.
Okay. Immer was los, auch auf der Insel, in der Premier League. Und wir sind wirklich sehr froh darüber, dass wir den England-Experten Raphael Honigstein bei uns im Team bei Sportradio 360 immer wieder anrufen können und dass er uns die neuesten Details und Informationen überliefern kann. Rafa, vielen, vielen Dank. Grüße nach London. Und wir wollen aber dich nicht entlassen, bevor du uns deine persönlichen Highlights oder das persönliche Highlight am Wochenende verrätst.
Ja, das persönliche Highlight für mich ist Arsenal-Chelsea. Jetzt noch mehr als hier zuvor. Zwei Vereine, die unter Druck stehen. Zwei Trainer, die unter Druck stehen aus unterschiedlichen Gründen. Dazu ist es natürlich noch ein Londoner Derby. Also es wird eigentlich nicht schöner und größer als das Spiel.
Das denke ich mal auch. Und für alle Fans des FC Bayern kann man immer wieder mal auf die Insel gucken. Der nächste Gegner in der Champions League ist ja eben der FC Arsenal für die Bayern. Rafa, vielen, vielen Dank und schöne Grüße und einen schönen Tag wünsche mit dir.
Ebenfalls. Ciao.
Danke. Ciao.
This is Jared Holman with FC Bayern Basketball and you're listening to Sports Radio 360.
Wir sind zurück bei sportradio360.de und ein Thema darf natürlich nicht fehlen. Das erste Grand Slam Turnier des Jahres. Tennis ist jetzt unser großes Hauptthema. Die Australian Open sind mittendrin im Gange und wir haben uns zwei Experten an die Seite geholt. Zum einen vom Tennismagazin, auch ein sehr gern gesehener Gast, schon oft hier bei uns dabei gewesen. Tim Böseler. Hallo Tim, grüße dich.
Grüße euch, hallo.
Und, das ist ganz speziell hervorzuheben, wir sind live sozusagen mittendrin in Melbourne. Wir haben einen freien Journalisten mit dabei, der für den ORF unter anderem fungiert, auch für Tennisnet schreibt, immer wieder die schönsten Geschichten hervorkramt. Andreas Durieux, grüße dich, Andi.
Ja, servus, grüße euch. Ich habe euch was voraus, da muss ich gleich einmal ein bisschen feixen. Ich bin der Einzige, der wirklich da ist.
Ja, das stimmt allerdings. In Down Under, aber nicht irgendwie unten drunter, sondern wirklich mittendrin. Andi, lass uns mit dir kurz beginnen, weil du live eben in Melbourne bist. Du bekommst die Stimmung mit. Die Australian Open gehören ja zu diesen Turnieren, über das die meisten Spieler und Spielerinnen sagen, das ist einfach das schönste Turnier, das am meisten Laune macht. Wie viel Laune macht sie denn gerade in Melbourne?
Ja, das ist auch für mich so. Also da muss ich sagen, jeder, der nicht da ist, jeder Tennis-Fan, der kann einem leid tun. Und es ist der Happy Slam schlechthin und so fühlt man sich auch. Jetzt ist es bei uns noch kurz nach 10 Uhr am Abend, immer noch hat satte 33 Grad. Ich sitze am South Bank, beim Yarra River, das ist der Fluss, wo seinerzeit Jim Courier zweimal hineingehüpft ist vor lauter Freude, also das Turnier gewonnen hat. Jetzt ist er ihr Co-Kommentator, also das alles ist sowas von geil. Aber ich muss euch am Anfang mit mit ein paar Resultaten von Partien. Eher langweilig, die Frau Azarenka hat ein Game abgegeben, die Frau Williams heute zwei. Der Daniel Brands hätte beinahe den Herrn Tomic gekippt, das muss man mal auch sagen. Also der hat da drei Tiebreaks gespielt und dann knapp in vier Sätzen verloren. Tomic, da sind die Australier ganz narrisch, weil der hat jetzt schon 10 Siege in Serie. Dann für mich ein Lichtblick, die Frau Kirilenko, nicht nur vom Tennis her, hat sich durchgesetzt, Wozniacki sicher durch. Das Nenngeld ausgenutzt haben sozusagen Mofis, der wieder 5 Sätze brauchte, dabei nicht weniger als 77 Eigenfehler beging und trotzdem den Herrn Jensun Lu 8-6 im 5. Satz besiegt hat, aber auch ein gewisser Blaskraft-Sitz, der sich gegen James Duckworth aus Australien 10-8 im 5. Satz durchgesetzt hat. So, jetzt habe ich genug des Monologes gehalten. Jetzt geht sie vielleicht noch eine Frage aus oder ihr wirkt mich schon auf.
Nein, so schnell wirst du uns nicht los, Andi. Auf jeden Fall können wir schon mal eins festhalten. Hier in München, wo wir in unseren Studios sind von Sportradio 360, wir haben Schneefall und -4 Grad circa. Das sind also fast 40 Grad Temperaturunterschied. Also,
Ja, es ist Mitleid. Also ich sage dir nur noch eines, apropos Mitleid. Der Herr Florian Mayer hat 6 Games nur gemacht gegen einen gewissen Ricardis Berankis, einen litauischen Qualifikanten. Also da kann man dann doch auch Mitleid haben. Aber noch einmal zurückzukommen und diese Duckworth-Partie gegen den Herrn Blaskraft-Sieg, der letztlich gewonnen hat, hat 4 Stunden 52 gedauert bei 40 Grad. Also da gibt es dann doch Lustigeres.
Ja, absolut. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Wir nehmen Tim Böselammer mit rein vom Tennismagazin. Tim, Andi hat es ja auch gerade angesprochen, auch schon so ein paar Ergebnisse von den Deutschen uns mitgeteilt. Philipp Kohlschreiber hat er jetzt nicht erwähnt. Der hat sich nämlich glatt in 3 Sätzen durchsetzen können. Wir haben mit Julia Görges und Angie Kerber 2 Damen in der 3. Runde. Aber das, was Andi eben schon angesprochen hat, ein Flo Meyer, der schon in der 1. Runde große Probleme hatte, Matchbälle abwehren musste und jetzt geht er glatt in 3 raus. 6 Spiele hat er nur geholt. Das hat mich total so ein bisschen aus den Socken gehauen, weil er sich eigentlich schon ganz gut in der Verfassung fühlte, gut trainiert hat. Wie enttäuscht bist du darüber?
Ja, ich finde es ziemlich ernüchternd, dieses Ergebnis vom Flo. Also er hat ja, hast du ja gerade angesprochen, schon im ersten Match erhebliche Probleme gehabt. Hat das noch gerade so umgebogen. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn du so ein Match noch gewinnst, dann, das kann ja auch eine Initialzündung sein. Das kann eine Leistungssteigerung hervorrufen. Aber dann gegen Berankis so einzugehen, da gibt's für mich keine logische Erklärung für. Ich meine, er hat gegen Berankis vor einem guten halben Jahr oder noch nicht mal vor 4 Monaten, glaube ich, in Stockholm in der Halle gegen ihn auch schon verloren. Insofern, da muss irgendwie bei dem Typen was sein, was dem Flo überhaupt nicht liegt, kann sein. Aber trotzdem, das kann keine Entschuldigung sein, gegen einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Nobody so einzugehen. Und ich fand eigentlich die Auslosung von Flo richtig gut. Also da hatte ich fest damit gerechnet, dass er in die dritte Runde kommt und dass jetzt im Endeffekt ein deutscher Herr, nämlich nur Philipp Kohlschreiber, in der 3. Runde ist bei den deutschen Herren, finde ich schon ziemlich schwach im Endeffekt. Also ich meine, Haas hatte Matchball gegen Nieminen, war natürlich auch mehr drin, aber im Endeffekt ist jetzt nur Kohli übrig geblieben und das ist unterm Strich zu wenig fürs deutsche Herrentennis.
Und wie schätzt du das Damentennis ein? Ich hatte mit Julia Görges ja schon angerissen und mit Angie Kerber, einer Annika Beck, die ja zum allerersten Mal bei einem Grand Slam Turnier die 2. Runde erreicht hat, ist jetzt ausgeschieden in der vergangenen Nacht. Was sagst du zu den Ladies?
Ja, die Ladies sind, würde ich sagen, also voll in der Spur, finde ich. Also Görges und Kerber sind jetzt beide in der 3. Runde und haben beide auch machbare Aufgaben, finde ich. Die von Julia ist ein bisschen schwieriger gegen Ji Zheng. Gegen die hat sie noch nie gewonnen, 2-mal verloren bisher. Das ist eine ziemlich zähe Gegnerin und Kerber hat wahrscheinlich eine etwas bessere Chance gegen die Madison Keys, Wildcard-Inhaberin. Und das sind im Prinzip gute Aussichten für beide. Und hinzu kommt dann noch der gute Auftritt von Annika Beck, auch wenn sie jetzt die 2. Runde 6-2, 6-0 verloren hat, hat aber trotzdem mal ein Match bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Und das ist ja schon mal ein Schritt für eine Nachwuchsspielerin, einfach auf so einer großen Bühne mal ein Match zu gewinnen. Man muss aber auch noch hinzufügen, wie Sabine Lisicki ihr Match verloren hat in der 1. Runde. Absolut. Gegen Caroline Wozniacki. Und da sind wir dann auch wieder bei einem Thema, was man als Fan oder auch als Beobachter nur schwer verstehen kann, wenn jemand 3-0 im dritten Satz führt, das Match eigentlich mehr oder weniger in der Hand hat und dann von den nächsten Punkten noch 8 macht und den Satz und das Match im dritten 3-6 verliert. Da sagt dann selbst eine Barbara Rittner, das kann man als Außenstehender einfach nicht mehr nachvollziehen und damit hat sie völlig recht. Und da muss ich Sabine langsam mal fragen, ob sie mit ihrem Spiel eigentlich wirklich so im Reinen ist, weil ich habe manchmal den Eindruck, die junge Dame kennt nur einen Weg, aber sie hat halt keine Lösung, wenn es mal eben nicht so läuft bei ihr. Und das muss langsam mal kommen, finde ich.
Mhm. Andi, du bist, wie gesagt, in Melbourne. Klar konzentrierst du dich natürlich auch auf die österreichischen Spielerinnen und Spieler. Wir wollen natürlich auch gleich noch über Jürgen Melzer sprechen, gar keine Frage. Aber so ein Stichwort, das Tim gerade gegeben hat, im Punkto Sabine Lisicki, die 3-0 führt und dann 3-6 verliert im dritten gegen Caroline Wozniacki. Du bist seit Jahren ja auch nah dran und verfolgst natürlich auch die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hast du Gelegenheit gehabt, vielleicht etwas tiefer rein hören zu können, auch bei Sabine Lisicki, vielleicht Pressekonferenz oder hast du vielleicht was mitbekommen, warum so ein Match dann auch plötzlich verloren geht?
Naja, das ist schwer zu sagen. Also in dem konkreten Fall muss ich sagen, ehrlich gesagt nein. Mhm. Ich habe es zwar gesehen, aber es ist natürlich eine Wozniacki, die hat eine Kampfstärke. Man darf nicht vergessen, die war doch 1,5 Jahre an der Spitze, obwohl ihr die viele sozusagen also theoretisch nicht zugetraut hatten, aber sie war de facto, also die ist schon von einer enormen Konstanz und das ist alles so knapp hier. Das ist ja das Grauslige an dem Sport, sage ich jetzt einmal. Wenn zum Beispiel auch die Titelverteidiger bei Stepanek im Doppelgleich rausgehen gegen Andersen, ehrlich, wundern sich viele, die Fachleute wundern sich nicht, weil es eben alles so knapp ist. Das kann man schwer sagen und ich würde jetzt auch nicht gleich einmal da den Teufel an die Wand malen, was das gesamte deutsche Tennis betrifft, auch der Tommy Haas hat ganz, ganz knapp nur verloren. Also da können wir Österreicher ja von Riesenglück sprechen und gleich die Brücke zu schlagen, wenn wenigstens einer, der einzige Mohikaner, nämlich Jürgen Melzer, wieder einmal auch nach über einem Jahr eine dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht. Auch das war Hauchdünn und der spielt dann morgen gegen Berdych, also da will ich nichts verschreien, aber da wird zumindest sehr, sehr schwierig sein.
Was hast du für einen Eindruck von Jürgen Melzer? Weil du kennst ihn ja schon seit einigen Jahren. Was macht er auf dich für einen Eindruck und was traust du ihm noch zu?
Naja, du, auf mich macht er einen super Eindruck und zwar, weil er auch einiges geändert hat in seinem Umfeld. Er ist jetzt unter Anführungszeichen zu alt übergelaufen, nämlich da, ich glaube, nach Offenbach. Das wird ja besser wissen, wo der Alex Waske mit dem Schüttler die Akademie hat. Und dort mit dem Christian Rauscher, den Bayern, die einen Mörder-Kondi-Trainer hat, da haben sie vor allem auf Rumpftraining sehr viel Wert gelegt, auf Sprint, Schnelligkeit. Und der Jürgen macht auf mich als einen super Eindruck, hat sich ja ein bisschen bewusst auch aus diesem früheren Trainerkonglomerat getrennt von Joachim Nüstrem und von dem Jan Feldhuis und hat diesen Schritt gemacht, war also 4 Wochen auch von seiner frisch angetrauten, auch, muss man sagen, fast schon Ex-Spielerin, der Iveta Benešova, die ja in Wien gewartet hat, auf ihn weg einen Monat, hat sich nur dem Tennis gewidmet und es scheint sich ausgezahlt zu haben, wobei, das muss man sagen, aufgrund österreichischer hat er Masen gehabt in Runde 1, da war nämlich Kukushkin, der Kasake, der Gegner und der hat vor 3 Monaten beide Hüften operiert bekommen und das war also ein Jausengegner für den Jürgen, deswegen hat er dann auch das größere Stehvermögen gehabt als der Spanier in der zweiten Runde, aber egal, also was ich ihm noch zutraue, ist auch schwer zu sagen. Ja, er kann immer noch große Aufsätze nach oben haben, formulieren wir es einmal so. Und warum nicht hier? Vielleicht geht es wieder neu, wenn der Berdych einen schlechten Tag hat und Melzer geht durch und dann sagen wieder alle, wir haben es immer schon gewusst, er ist doch der Größte in Österreich. Ja?
Tim, wir können natürlich auch wirklich noch eingehend auf die Deutschen natürlich eingehen. Ich denke, wir werden auch noch dann auch speziell auch möglicherweise nächste Woche die Gelegenheit haben, wenn das Grand Slam Turnier dann ja fast dem Ende entgegenschreitet. Jetzt sind wir halt eben noch in der ersten Woche und wir müssen natürlich auch ein bisschen globaler denken. Die Favoritinnen bei den Damen, alle wirklich problemlos, ob das eine Viktoria Azarenka ist, eine Schachapova, die zweimal nacheinander 0 und 0 gewinnt, was natürlich auch vielleicht einiges aussagt über die Spitze und vielleicht auch die Breite im Damentennis, eine Serena Williams, ob der Knöchel jetzt lediert ist, ja, nein, das weiß man ja bei Serena manchmal immer nicht so genau. Eine Venus Williams hat keine Probleme im Moment, eine Radwanska, also Agnieszka Radwanska, um genauer zu sein, hat keine Probleme. Sind das auch die Spielerinnen, die ich gerade genannt habe, die es unter sich dann ausmachen, oder siehst du vielleicht noch eine Spielerin, die den großen Probleme bereiten könnte?
Nee, im Moment sehe ich da keine Alternative. Also ich sehe die großen drei, Azarenka, Serena und Sharapova, und zwischen den dreien wird sich auch entscheiden, wer dann nach den Australian Open die Nummer eins ist. Also die drei können es werden, je nachdem, wie dann so das Turnier weiter verläuft. Und ich denke mal, da wird keine dazwischen grätschen können. So sehr ich es auch einer Kerber oder einer Julia Görges gönnen würde, aber die drei sind im Moment noch in einer anderen Liga. Und mit Abstrichen vielleicht noch Radwanska, aber ich denke, die drei machen es unter sich aus. Und was du gerade gesagt hast, diese zwei Doppellöcher von der Sharapova, das ist ja schon eine erstaunliche Geschichte, weil es das zuletzt bei einem Grand-Slam-Turnier bei den Damen 1985 gab. Und damals war es nicht irgendwie Steffi Graf oder Navratilova, eine von den Großen, sondern Wendy Turnbull, die das mal geschafft hat, auch eine Australierin. Aha. Fand ich ganz interessant. Aber die Geschichte überhaupt, die beste Geschichte überhaupt bei den Damen, ist doch Kimiko Date Krumm, oder nicht? Ich meine, mit 42 Jahren gewinnt die hier zwei Runden,
ja,
und spielt jetzt gegen die Jovanovski. Das ist eine ziemlich junge Serbin, und bei der weiß man ja nie, was da rauskommt. Also ich schätze die jetzt gar nicht mal chancenlos ein, die Kimiko, dass sie jetzt auch noch eine dritte Runde gewinnt. Und das finde ich so für die erste Woche echt eine verdammt schöne Geschichte eigentlich bei den Damen.
Absolut, eine atemberaubende Geschichte, mit 42 da noch so konkurrenzfähig zu sein. Andi, bei den Herren, du hoffst natürlich auf Jürgen Melzer, gar keine Frage, aber auch bei den Herren ist es ja ähnlich wie bei den Damen. Ein Andy Murray zeigt sich in richtig guter Form, ein Roger Federer, ein Novak Djokovic. Wir haben immer die Möglichkeit, oder die Hörer haben die Möglichkeit, uns über Facebook hier bei Sportradio 360 auch über Twitter Fragen zu schicken. Und da gibt es eine Frage von Christian Hohner, der fragt nämlich, hat bei den Herren überhaupt jemand die Chance, die Top 3 ernsthaft zu gefährden?
Puh, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch schon überlegt. Aber mit Fortdauer dieses Turniers muss ich wohl ähnlich anlegen wie der Kollege bei dir im Studio bei den Damen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und es ist auch ein bisschen langweilig geworden, wenn man sich das anschaut. Ich meine, vielleicht der große Meister Federer, der hier geigt und aufzaubert wie kein Zweiter, dass sich der sozusagen da stresst in der Hitze über 5 Sätze, könnte mal passieren. Aber ein Djokovic und ein Murray, die spielen möglicherweise etwas langweiliger, aber so präzise wie die Uhrwerke. Und das sind für mich all along da ganz, ganz vorn dabei. Ich fürchte leider nein. Auch wenn ich vielleicht noch setze als Außenseiter, ist ein Del Potro, der heute leider den Benny Becker da eliminiert hat, übrigens den Todespartner von Frankie Moser, mit dem ich zuvor noch ein paar Bälle schlagen durfte. Er hat das ein ganz nettes Promotion, der Frankie, ein netter Bursch für alle, die ihn kennen. Mhm. Und was mich aber vielleicht am Schluss sozusagen, wenn ich jetzt nicht langsam verabschieden darf und bedanken, dass ich bei euch sein durfte, im Sinne von uns allen reiferen Herren optimistisch stimmt, ist die Frau Date Krumm, die mit 42 Jahren und etliches in der dritten Runde steht. Also da sind wir gerade im richtigen Alter, glaube ich, dass wir noch einmal angehen.
Absolut.
Wie alle Tennisfans miteinander. Ne?
Absolut. Abschließende Frage noch, Andi. Warum muss jeder Tennisfan einmal wenigstens nach Melbourne gereist sein? Nicht also nur wegen des Wetters.
Also das ist eine gute Frage. Na, weil es nicht bei dem einen Mal bleiben kann und wird. Das war bei mir genauso. Ich mir dachte, nie wieder komme ich daher, der Flug. Es geht mir alles sozusagen, Entschuldigung, auf den Sack, ja, 24 Stunden, dann hängst 5 Tage im Kreis, bist tot, aber es zahlt sich sowas von aus. Und wenn man dann diesen netten Menschen, die da diese Euphorie, diese Freundlichkeit reflektieren, noch trifft und in Schlapfen spazieren geht, ohne Pelzmantel, ja, nur im Leiberl, wie gesagt, jetzt hat es immer noch 35 Grad, also dann denkt man sich, es ist alles egal im Leben, man muss nur manchmal einige Dinge richtig beurteilen und einfach herkommen.
Sehr gut.
Das ist Melbourne, fahren andere.
Also alle mal nach Melbourne hin. Andi, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Es war uns eine Riesenfreude, und wir wünschen dir weiterhin noch viel, viel Spaß in Down Under, und dann hoffen wir mal auf ein baldiges Wiederhören hier bei Sportradio 360. Danke dir, Andi.
Ja, gern. Also ihr könnt mich täglich immer anrufen, nur vielleicht nicht, wann ich schlafe. Also das ist die Zeitverschiebung, aber relativ einfach. Es war mir auch ein Volksfest.
Baba. Baba, danke schön.
Ciao, Baba.
Tschüss. Ciao, danke schön, Andi. Tim, dich wollen wir natürlich noch nicht entlassen, weil du musst uns natürlich auch noch deine Einschätzung zu den Herren geben. Ich habe jetzt einige Matches schon gesehen, unheimlich fit wirken halt die Herren. Murray, auch Federer hat ja sehr viel auch in der Offseason, wie er selbst auch gesagt hat, im Kraftraum noch verbracht. Djokovic sowieso mit dabei. Glaubst du, dass da noch einer eine Rolle spielen könnte? Andi hat ja eben einen Del Potro zum Beispiel auch erwähnt.
Ja, also das wäre eigentlich auch der einzige, den man dann in dem Dunstkreis noch erwähnen könnte. Und aber ich so ähnlich wie bei den Damen auch. Da gibt es auch die Top 3, die das unter sich ausmachen werden. Und also das, ich sehe das gleiche Szenario letztendlich auch bei den Herren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man jetzt so die ersten paar Matches so mitverfolgt hat von den Jungs, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer dazwischen grätscht.
Mhm. Nee. Aber nochmal natürlich, um den Bogen zu schlagen, um den den Deckel drauf zu machen in puncto die deutschen Ergebnisse. Wir haben jetzt über drei gesprochen, die in der dritten Runde stehen. Wir haben natürlich auch jetzt einige Namen auch nicht genannt, wie ein Benny Becker zum Beispiel, der heute verloren hat, oder ein Daniel Brandz. Komplett aus deutscher Sicht, traust du jetzt irgendeinen der drei, Kohli, Görges, Kerber, zu, vielleicht die zweite Woche zu erreichen? Oder ist es vielleicht nur eine Angie Kerber?
Naja, also ich glaube, Kohlschreiber spielt jetzt gegen Raonic und würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen, dass es ein relativ offenes Match ist. Und dann Achtelfinale gehe ich mal davon aus, dass er auf Federer treffen würde. Hm. Spätestens da ist dann Endstation, muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, gegen Raonic ist ein 50-50-Match. Und wenn er das packt, ein schönes Achtelfinale gegen Federer, vielleicht in der Night Session in der Rod Laver Arena, mehr kannst du nicht haben im Moment als Philipp Kohlschreiber, finde ich. Und Kerber, die Auslosung von ihr ist ja eigentlich schon, also ein Viertelfinale kann man fast schon als Pflicht bezeichnen, obwohl das ja natürlich immer so einen gewissen Druck auch aufbaut. Aber ich meine, sie ist die Nummer 5 der Welt und ihre Auslosung jetzt gegen Kies, danach gegen Bartoli oder Makarova, dann würde im Viertelfinale wahrscheinlich Sharapova warten. Mhm. Also ich glaube, bis ins Viertelfinale kommt sie und dann gegen Sharapova ist sie im Moment, würde ich mal sagen, eher die Außenseiterin, aber ich meine, gegen eine Kerber, die egal wie es steht, egal wie warm oder wie windig es ist, jeden Ball zurückspielt, muss eben auch erstmal dann wieder eine Sharapova ihr Spiel zusammenkriegen und ja, also ich denke mal, Viertelfinale auf jeden Fall und alles Weitere wäre ein guter Bonus.
Drücken wir die Daumen, dass es soweit kommt. Tim, vielen, vielen Dank. Wir haben heute ein bisschen allgemeiner gesprochen, aber wir können das ja dann gerne in Bälde dann auch ein bisschen detaillierter noch angehen, um uns vielleicht mal ein, zwei Spielerinnen komplett herauszupicken. Danke für deine Zeit, Tim. Guck weiterhin fleißig in der Nacht Tennis in Melbourne und versuch dich irgendwann dann mal ein bisschen auszuschlafen.
Ja, okay.
Wie wir alle es versuchen irgendwann mal. Tim, vielen, vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Bis bald.
Ciao. Tschüss.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
So, machen wir weiter bei sportradio360.de. Wir fliegen ja sozusagen um den Globus und ein großes Event findet ja gerade statt, die Handball-Weltmeisterschaft in Spanien. Und die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat schon mal das Achtelfinale erreicht. Gestern 29-21 Erfolg gegen die Mazedonier. Und wir haben einen vom THW Kiel. Montenegro, pardon, nicht Mazedonien. Wie komme ich auf Mazedonien? Montenegro. wir haben Dominik Klein am Telefon, der mich sofort korrigiert, weil er natürlich mittendrin ist bei der Weltmeisterschaft, nämlich deshalb, weil er im Kader steht. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt schon mal Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Hallo.
Hallo, servus.
Dominik, du hast, wie ich gelesen habe, in einem Interview auch nach dem Spiel gesagt, heute hatten wir mal die Galligkeit, die Giftigkeit, um dieses Spiel auch dann wirklich souverän zu gewinnen. Das bedeutet für mich dann so, wenn ich sowas lese, dass ihr das in den ersten beiden Spielen nicht so hattet.
Das ist nicht richtig. Also wenn das so rübergekommen ist, sollte das nicht so gemeint sein. Diese Giftigkeit, die haben wir ständig eigentlich in uns drin. Wir müssen sie nur über einen längeren Zeitraum mal abrufen. Mhm. Und in einem Spiel, wo es sehr, sehr wichtig ist, war es schön, dass wir das abrufen konnten und eben das auch zeigen konnten, dass wir eben diese Giftigkeit hatten, jeden Ball verwerten zu wollen. Und das haben wir gezeigt gestern.
Mhm. Wann war die Anspannung eigentlich größer? Vor dem Pflichtsieg gegen die Argentinier oder gerade vor so einem Spiel gegen Montenegro?
Das war natürlich mit dem Montenegro-Spiel eine besondere Situation, weil wir in der EM-Qualifikation im letzten Jahr im Herbst schon eine Niederlage kassieren mussten, eine bittere für uns auf dem Weg zur Europameisterschaft. Und deshalb wussten wir nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Oder im Vorfeld weiß man das nie bei einem Spiel, bei so einem wichtigen Spiel, wo wir ins Achtelfinale einziehen konnten. Aber wir haben das ausgeblendet und haben uns wirklich nur darauf konzentriert, wie wir hier zu Werke gehen wollen, und das haben wir hervorragend gezeigt, und der Sieg ging auch in dieser Höhe absolut verdient an uns.
Es gab natürlich im Vorfeld der Weltmeisterschaft viele Meinungen, auch in den Medien und auch von Experten. Wir hatten in der vergangenen Woche die Gelegenheit, mit Jogi Bitter auch über die WM zu sprechen. Heiner Brand hat sich natürlich auch geäußert. Einige haben es skeptisch gesehen, weil die Mannschaft sich ja im Umbruch befindet, verjüngt wird. Du gehörst ja sozusagen schon zu den Routiniers innerhalb der Mannschaft. Was ich jetzt verfolgt habe während der Weltmeisterschaft bei euren Spielen, auch wenn es eine Niederlage gegeben hat gegen Tunesien, die Mannschaft, die verfügt über ein, wie ich finde, unheimlich großes Herz.
Ja, das ist auch, glaube ich, schon immer die deutsche Tugend gewesen, bei einem Turnier oder generell so eine mannschaftliche Geschlossenheit zu zeigen, dass sich jeder für den anderen aufreißt und auch das gönnt. Ja? Wenn man sieht, wie oft wir von der Bank aufschreien, Emotionen zeigen, dass dem anderen, der auf der Platte gerade eine tolle Aktion gespielt hat, uns freuen miteinander, das ist schon was ganz Besonderes. In diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr, weil die Konstellation eben eine besondere ist, dass wir ein paar Ausfälle hatten, weil junge Leute dazugekommen sind, die ersten Spiele bei einem Großereignis haben. Und deshalb, ich freue mich unglaublich, dass ich da dabei sein darf und auch so ein bisschen als Erfahrener da mitsprechen kann. Und die Leistung, wir belohnen uns dafür in jedem Spiel mit so einer tollen Leistung.
Es gibt ja die Möglichkeit für die Hörer, uns Fragen zu schicken via Facebook oder Twitter. Ole Remmers hat uns geschrieben und er stellt folgende Frage an dich, Dominik. Siehst du dich selber als wirklich Führungsspieler in dieser neu formierten Mannschaft oder in An- und Abführung als nur als Ansprechpartner, Pate für einen jungen Spieler wie zum Beispiel Kevin Schmidt?
Also da kommen, glaube ich, diese Aufgabe ist, glaube ich, zweigeteilt. Sowohl als auch merkt man ja, dass Kevin als Team links außen auch die ein oder andere Frage hat, weil es für ihn natürlich ganz neu ist. Hat er vor der WM erst sein Debüt im Nationaltrikot gegeben. Aber er macht das super, und ich merke auch so ein bisschen, fühle mich in die Rolle versetzt oder in die Situation versetzt, wie es bei mir selber war, als ich 2007 dabei sein durfte im eigenen Land und Thorsten Jansen die Nummer 1 war und ich einfach versucht habe, ihm so gut es geht zu helfen. Und das gibt Kevin mir auch gerade sehr, sehr stark zu spüren, und das schätze ich auch sehr an ihm, weil er ist ein absolut klasse Spieler, der in der Bundesliga gezeigt hat, dass er uns auch helfen kann. Das hat er hier schon auch bewiesen. Die Kaltschnäuzigkeit, die er schon am 7-Meter-Punkt hat, bei seinem ersten Turnier, ist sensationell. Und was das Führungsspieler-Dasein anbetrifft, sehe ich mich auch in der Verantwortung, weil der Trainer einfach auch diese Verantwortung einem weitergibt. Und ich fühle mich wohl, Verantwortung zu übernehmen und auch da führende Hand zu sein. Aber nochmal, diese Mannschaft lebt von dem großen Herz, was Sie gerade angesprochen haben, und das ist das Wichtigste.
Also ich höre natürlich auch daraus, dass die Stimmung innerhalb des Teams wirklich gut ist. Wir bekommen das natürlich auch mit durch die Live-Übertragungen von ARD, ZDF und natürlich von Sport 1 am Fernsehbildschirm. Aber kannst du uns vielleicht wirklich als Beteiligter so versuchen, ein bisschen mitzuteilen, wie die Stimmung generell auch in den Hallen ist?
Wir sind unglaublich überrascht. Was heißt überrascht? Natürlich haben wir schon immer viele Anhänger oder deutsche Fans, die mitreisen. Vielleicht ist Spanien dann auch das Ziel, wo man eher nochmal, und die Nähe zu Barcelona hier in Granollers ist natürlich auch nochmal ein Grund, die Handballer zu unterstützen. Und wir haben auch vor dem Spiel gegen Montenegro, als der Hallensprecher so ein bisschen versucht hat, wo denn die Fans von Montenegro und Deutschland sind, haben wir schon das für uns als Heimvorteil ein bisschen genutzt. Und da gilt natürlich der Dank, dass alle so zahlreich hier erschienen sind und auch für Stimmung sorgen. Das hilft ungemein und das soll jetzt gegen Frankreich genauso werden, weil Frankreich ist natürlich aufgrund der Nähe zu Spanien auch sehr geballt da und da wird das mit Sicherheit ein tolles Spiel werden. Mhm.
Über Frankreich wollen wir gleich nochmal sprechen. Vorher interessiert uns natürlich auch so ein bisschen, was treibt eigentlich so ein Handball-Nationalspieler an einem freien Tag, außer Training?
Ja, das Training ist heute schon quasi vorbei gewesen. Wir haben jetzt den Nachmittag zur freien Verfügung, sprich, da geht man mal auch ein bisschen raus aus dem Hotel und mit in der Stadt ein bisschen frische Luft schnappen und auch mal einen Kaffee trinken gehen, wobei ich ja kein Kaffeetrinker bin, aber wir haben genug, die dann da mitkommen und wir spielen ab und zu auch mal eine Runde Schafkopf. Also als Bayern, wir haben ein paar Bayern in der Mannschaft, wo wir das spielen können.
Okay.
Und wir kriegen die Zeit schon rum.
Ja, da gehe ich von aus. Wer ist denn dein Zimmerkollege? Oder hat ein Erfahrener, ein Routinier wie Dominik Klein Anrecht auf ein Einzelzimmer?
Oh nein, wir sind nicht wie bei den Fußballern, dass jeder ein Einzelzimmer hat. Ich bin mit meinem ehemaligen Teamkollegen aus Kiel, der jetzt in Wetzlar spielt, Tobi Reichmann, auf dem Zimmer und wir kennen uns natürlich und verstehen uns gut und wissen schon die Abläufe und haben da schon ein sehr, wie soll ich mal sagen, professionelles Zimmer, was die Disziplin angeht. Wobei, wenn ich mich hier im Zimmer umschaue, ein bisschen unordentlich ist es dann doch. Aber es passt wirklich gut und ich glaube, jeder ist hier sehr, sehr zufrieden mit seinen Zimmerkollegen.
Es kann, glaube ich, überall was rumliegen, sofern ihr weit kommt in diesem Turnier, dann ist alles verziehen. Ob Unordnung oder Ordnung, das ist auch egal. Dominik, in Deutschland gibt es schon eine große Diskussion gerade, natürlich um Bob Hanning und Alfred Gislason. Das ist ja auch dein Trainer in Kiel. Der eine möchte Vizepräsident werden des DHB, der andere könnte sich den Bundestrainerposten auch gut vorstellen. Kriegt ihr das als Spieler eigentlich mit, so eine Diskussion, oder ist das von euch komplett abgeschottet worden?
Das ist eigentlich so, ich meine, da ist ja jeder selbst für verantwortlich, wie er damit umgehen möchte, ob das für ihn das Wesentliche bei einem Turnier ist, sich darum Gedanken zu machen oder solche Dinge zu lesen. Also ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich glaube auch für den Großteil der Mannschaft, dass das überhaupt kein Thema hier ist. Wir zeigen Leistungen, wir werden gerade unglaublich belohnt für das Engagement, das wir mit Martin Heuberger zusammen erarbeiten und diesen Weg wollen wir weiterhin gehen. Und da freut es mich, dass wir auf solche Dinge, die anscheinend groß thematisiert sind, ausblenden und nur auf Handball konzentrieren. Das ist das, was wir wollen. Mhm. Und so werden wir auch weiter in diesem Turnier verbleiben.
Ich kann mir natürlich vorstellen, ihr konzentriert euch natürlich auf euch selbst, gar keine Frage. Jetzt geht's dann gegen Frankreich, aber ich denke auch, gerade bei so einer Weltmeisterschaft guckt man natürlich auch auf andere Teams. Wer hat dich da bislang bei der Weltmeisterschaft überzeugt?
Also da muss man ganz klar die Gruppe D nennen, wo Kroatien und Spanien spielt. Da ist natürlich eine sehr hohe Souveränität zu spüren, wie ich finde. Die Spanier mit dem Heimvorteil schießen alles aus der Halle, wobei jetzt erst auch die schwierigen Gegner kommen, wie die beiden gegen Ungarn und Kroatien. In unserer Gruppe B, auf die wir im Achtelfinale treffen, hat Dänemark einen sehr, sehr souveränen Job bisher gemacht. Die sind auch Tabellenführer, haben noch kein Spiel verloren. Und so kann man, glaube ich, diese Mannschaften nennen, wenn es um eine sehr positive Bilanz im Moment geht.
Mhm. Wollen wir nochmal zum Abschluss auf das nächste Spiel natürlich zu sprechen kommen, gegen Frankreich. So in der Wahrnehmung muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft Außenseiter ist. Dennoch, ihr seid gut drauf, die Stimmung ist gut. Was muss alles wirklich funktionieren, um die Franzosen dann schlagen zu können?
Wenn wir diesen Weg gehen, den wir bisher in den Spielen immer wieder gegangen sind, sprich sehr viel in der Abwehr zu investieren, da eine tolle Betonmauer anzurühren mit dem Mittelblock, mit Haas und Rogisch und hinten Heinevetter, dann können wir weiter an uns arbeiten. Und das ist auch das Ziel, dass Frankreich als Olympiasieger und Weltmeister der Favorit ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber wir sehen in unserem Spiel auch eine Chance, wollen wie gesagt, an uns weiterarbeiten, um dann auch mit vielleicht auch dem Tempospiel die Franzosen ein bisschen zu ärgern.
Dabei drücken wir euch natürlich die Daumen. Wir sind auf jeden Fall mit dabei, gucken uns das an, das Spiel gegen Frankreich und natürlich auch dann die weitere Weltmeisterschaft. Dominik, ich darf mich erstmal bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Regeneriere noch ein bisschen an deinem freien Tag, vielleicht räum ein bisschen dein Zimmer auf, um dich ein bisschen abzulenken und dann mit Vollgas dann gegen die Franzosen spielen zu können. Alles, alles Gute weiterhin. Viele Grüße an die Mannschaft und wir hoffen, dass wir dich bald wieder hören dürfen hier bei Sportradio 360. Danke dir, Dominik.
Super, vielen Dank und drückt uns die Daumen weiter. Dankeschön.
Das machen wir. Danke.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Wir sind nach einer ganz kurzen Pause wieder zurück bei sportradio360.de. So lang war die Pause ja nicht. Wir kümmern uns jetzt um die NBA. In der vergangenen Woche wurde er schon schmerzlichst vermisst von vielen, vielen Hörern hier bei Sportradio 360, nämlich André Vogt, Dre, wie er genannt wird. Aber jetzt ist er wieder mit dabei. Grüße dich, Dre.
Ja. Hallo Marco, Mahlzeit.
Bevor wir uns um die NBA kümmern, Dre, eine Geschichte natürlich, die du auch sicherlich mitbekommen hast, nämlich Pep Guardiola weilt nun in München ab dem kommenden Sommer, 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, jetzt mal Hand aufs Herz. Ein bisschen enttäuscht, dass er nicht in Wolfsburg gelandet ist?
Ja, wir haben in Wolfsburg viele schöne Sachen, viele schöne Ecken, das weiß ich ja als Kind der Stadt als am allerbesten. Aber wir haben zum Beispiel keine richtig schöne Tapas-Bar, der Mittellandkanal, kann man glaube ich auch nicht unbedingt verwechseln mit dem Mittelmeer. Von daher denke ich, dass sich der Herr Guardiola oder Senior Guardiola in Wolfsburg vielleicht nicht allzu lange sehr wohl gefühlt hätte. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass jemand wie er in Wolfsburg mal die Jugendarbeit übernimmt und da so ein System einzieht, was man dann über mehrere Jahrzehnte durchziehen kann und als sehr guten Nachwuchs ausbildet, obwohl wir eh schon ganz gute Nachwuchsabteilung haben, aber ich glaube, er steht uns Niedersachsen die ja noch als sehr bodenständig bekannt sind, dann doch ganz gut zu Gesicht, dass wir jetzt auch in Niedersachsen verpflichtet haben. Und wir da jetzt wirklich auch, sag ich mal, nicht in den ganz großen, der ganz großen Fußballwelt mit Namen nacheifern, sondern endlich auch mit der Arbeit auf dem Trainingsplatz. Und ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass der Hacking das anständig macht und der Klaus Allofs ja sowieso. Von daher können die Bayern den Herr Guardiola gerne haben und ich glaube, der passt da auch viel besser hin.
Zuerst New York, jetzt London. Mal ehrlich, was hast du eigentlich richtig gemacht, woran wir noch arbeiten müssten?
Ja, das klingt natürlich jetzt so, als ob ich irgendwie ganz oben angekommen wäre im Journalisten-Jet-Set, aber das ist ja leider eine tierische Ausnahme. Einmal war es ja hier so meine Fanreise nach New York, jetzt von einem großen Sportartikelladen in Europa eingeladen worden, um hier dran teilzunehmen, mir alles anzugucken, neue Schuhe mir anzugucken. Ja, aber alles in allem ist das Jahr dann doch ein bisschen ruhiger für mich als für anderen Experten hier, die fürs TV tätig sind.
Wie man hört, gab es ein Workout mit Kishkash in der Londoner O2 Arena. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer oder was ist denn eigentlich das Kishkash, der Kishkash?
Kishkash scheint der Sneaker-Konnoisseur Englands zu sein oder Großbritannien sogar. Vielleicht sogar das ganze Empire. Es gibt ja wohl über 2000 Schuhe zu Hause und ich dachte erst beim Stichwort Sneaker-Konnoisseur, der trinkt irgendwie seinen teuren Rotwein da aus irgendeinem Stiefel, dem war jetzt nicht so, sondern Sneakerhead, wie man so schön sagt, jemand, der alles über Schuhe weiß und sich nicht festlegen will auf seine Lieblingsschuhmarke. Ist schon faszinierend, auf was man alles eine Karriere machen kann momentan.
Dre wird also schon wieder die Knicks sehen. Du warst ja zuletzt in New York. Kurzer Blick zurück zu deinem New York-Besuch. Was ist dir so in Erinnerung
geblieben? Also aus basketballischer Sicht, glaube ich, war es so die Diskrepanz, so der Fangesänge, der Fanbegeisterung, würde ich es nennen, in Madison Square Garden und im nagelneuen Barclays Center. Man merkt halt schon, dass die Knicks schon 30, 40, 50 Jahre da spielen und die Nets erst seit 90 Tagen. Also im Garden halt bei jeder, klar, guten Szene direkt ein riesiges, aufbrandendes Jubelmeer. auch mal Sprechchöre, wie wir sie eigentlich nur vom Fußball kennen, aber im Barclays Center null. Klar, wenn da mal ein schöner Move kommt, dann war natürlich im Endeffekt immer was los, aber jetzt lange nicht so viel wie im Garden. Und das ist schon, also so, wenn mir der Stift aus der Hand gefallen wäre da im Barclays Center, hätten sich bestimmt die Leute aus dem Nachbarblock beschwert, weil es zu laut wird. Ansonsten New York, für mich, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, Süden von Manhattan, Soho, Greenwich Village, da bin ich dann rumgeturnt an Silvester. Da hatte ich mir freigenommen und es war wieder ein Erlebnis wie immer. Und ja, New York ist einfach eine faszinierende Stadt, aber das muss ich ja niemandem sagen, der schon da war.
Ja, apropos Netz, ist PJ Carlissimo so etwas wie der Lorenz Günther Köstner der NBA? Allzeit bereit, auch dafür sofort wieder ins zweite Glied zu rücken?
Ich sag mal so, der junge PJ Carlissimo war auf jeden Fall nicht so. Das war ja jemand, der für einen, naja, nicht für den Skandal gesorgt hat, aber natürlich eine Hälfte eines Skandals war damals, als ihn Latrell Sprewell, als er noch bei den Warriors gespielt hat und Carlissimo dort Headcoach war, ja im Training gewirkt hat und ihm wirklich an die Wäsche wollte, noch dran war. Das kam man nicht von ungefähr. Klar, Latrell Sprewell nie ein richtig einfacher Spieler gewesen, aber dass dem so die Hutschnur gerissen ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Carlissimo damals, glaube ich, eher der Felix Magath der NBA war, so jemand, der dann, wenn er mal mit Spielern gesprochen hat, dann eigentlich nur mit negativen Ausdrücken und negativen Sätzen und kaum zu loben wusste und eigentlich ein Schreihals war, der sehr so Micromanagement betrieben hat. Und das ist jetzt eigentlich nicht so. Ich glaube, er hat seine Nische eigentlich gefunden gehabt als Assistent, der einem Chefcoach gut zuarbeiten kann, der auch ein absoluter Experte natürlich ist in vielen Dingen. Und dass er jetzt die Chance kam hat in Brooklyn, das war eine glückliche Fügung. Ich meine, Avery Johnson ist halt sowas wie der junge PJ Carlissimo. Er ist halt auch jemand, der viel brüllt, der sehr viel ins Detail fein managt und da Leute einfach auch gegen sich aufbringt. Und Carlissimo ist über die Jahre einfach relaxter geworden. Von daher ist er vielleicht wie Lorenz Günther Köstner, dass er vielleicht nicht der Typ ist, der super viel beweisen muss, aber auch ähnlich wie Günther Köstner, ich glaube, er würde schon gerne im Job bleiben. Aber auch da, glaube ich, weiß man, dass das über kurz oder lang nicht der Fall sein wird.
Die Mavs haben in der vergangenen Nacht den vierten Sieg in Folge holen können. Der Erfolg gegen die Houston Rockets. Was sind so deine Eindrücke, nicht zuletzt nur noch von den Mavs, sondern allen voran eigentlich von Dirk Nowitzki nach seiner langen Verletzungspause? Er scheint ja jetzt immer besser in Form zu kommen. 19 Punkte gegen Houston hat er geworfen. Was glaubst du, wie weit ist der im Moment?
Ja, muss man ein bisschen Zeit geben. Man darf ihn immer nicht vergessen. Klar, wenn er verletzt ist und er spielt gar nicht, hat er natürlich hinter seine Reha, hat seine Anwendung und läuft auf diesen Anti-Schwerkraft-Laufbändern, die da haben. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist natürlich nicht Basketball. Und man hört das zum Beispiel, die Knicks, die haben ja, als Amar'e Stoudemire von seiner Knieverletzung zurückkam, das ganze D-League-Team, also ihr Team, ihr Farm-Team eingeflogen, damit er überhaupt mal trainieren kann und spielen kann unter halbwegs NBA-Bedingungen. Dann sieht man daran, wie wenig halt im Training in der NBA wirklich Vollgas gegeben wird. Das heißt, wenn Dirk zurückkommt, wie es getan hat und direkt dann da ins kalte Wasser geworfen wird, dann spielt er sich quasi in den Spielen fit. Und das ist natürlich wirklich keine optimale Lösung, aber anders geht's halt in der NBA wirklich nicht. Und deshalb hat man da Fortschritte gesehen. Ich denke, man sieht, dass die Kraft in den Beinen wiederkommt. Und das ist ja das, das unterschätzen ja viele beim Basketball. Im Endeffekt geht's ja um die Beine. Und da musst du halt die Power haben. Wenn du da fit bist und wenn Dirk sagt, ich wünsche mir, dass ich irgendwann demnächst auch meiner Mannschaft da letzten paar Minuten Spiele gewinnen kann, dann redet er über seine Beine, weil die sind irgendwann weg. Wenn man halt nicht ganz topfit ist, man muss halt rauf und runter rennen, man muss da im Halbfeld auch viel sich bewegen und gegenhalten und die Beine sind irgendwann leer am Ende, dann fehlen halt genau diese paar Zentimeter, die man halt braucht dann, um den Wurf halt auch zu treffen. Weil man es einfach gewohnt ist, dass man diese Zentimeter hat. Und von daher kommt er eigentlich dahin. Er ist natürlich nicht, oder wird nicht der Dirk sein, den wir 2007, 2008 oder so gesehen haben, aber ich denke, er wird schon genau wie letzte Saison, zum Ende hin viel, viel besser spielen. Ich glaube, das Team hat es besser auch an ihn jetzt gewöhnt. Und ich denke, er wird noch ein paar ganz gute Jahre da vor sich haben.
So, wie wir das übersetzen, von Steve Kerr, zuletzt im US-Radio, hat er so nach dem Motto gesagt, dass sich die Thunder, die Heat, die Spurs langweilen. Welche Teams sollten uns indes begeistern?
Zum einen ganz klar Memphis. Ich denke, das ist eine Mannschaft, die immer irgendwie traditionell am Radar fliegt, weil sie einfach nicht so spektakulär sind, weil sie so eine Truppe sind, die natürlich in einer relativen Kleinstadt spielt. Memphis, nee, bin ich ja damals auf die Highschool gegangen, ist wirklich keine Metropole, und das lag ich als Wolfsburger. Von daher, das ist schon schwer, dass man sich da in die verliebt und ist dann einfach kein großer Markt. Leute schreiben nicht drüber, aber man sieht bei den Grizzlies halt, das ist echt mal eine Truppe, die auch ihrem Spitznamen gerecht wird, weil diese Jungs da auch gerade am Brett, Marc Gasol, Zach Randolph, die ackern und beißen, die kratzen, die halten fest. Alles natürlich im Rahmen und spielen aber gleichzeitig einen extrem schönen Teambasketball. Und das sind viele Jungs da, die also ihre zweite Chance genutzt haben. Und auch wenn es letztes Jahr dann halt in der ersten Runde schon Schluss war gegen die Clippers, da ist eine Truppe, denen kann man auf jeden Fall auch das Western Conference Final zutrauen. Und dann ist alles möglich. Von daher, das ist ein Team, das man echt sich anschauen sollte, wenn es jetzt um die Favoriten geht, um den Titel. Und ja, im Osten, muss ich sagen, fällt mir jetzt keiner wirklich ein. Von daher würde ich im Westen noch Golden State nennen. Nicht nur, weil das so die Truppe ist, mit der ich so ein bisschen halte, sondern so ein bisschen das Gegenteil von Memphis. Junge Truppe, ja, schnell, verteidigen extrem gut dieses Jahr zum ersten Mal seit 40 Jahren. Und das ist echt auch, macht Spaß, den zuzuschauen. Gerade in den Guards, Stephen Curry, Klay Thompson, auch ein Jared Jack, wenn er reinkommt, Derek Lee als Power Forward. Das wird schon, glaube ich, schon zu nerdig gerade, was ich hier erzähle, aber das sind zwei Mannschaften auf jeden Fall. Da sollte man mal, wenn man den League Pass hat, mal einschalten.
Kommen wir nochmal zurück zu den Heat. Coach Eric Spoelstra hat Chris Bosh ganz langsam und Dwayne Wade mal ein bisschen auf die Bank gesetzt. Vor allem Wade hat das ja nicht so gefallen. Glaubst du, dass die Heat wirkliche Probleme bekommen könnten?
Ja, man muss natürlich ein bisschen differenziert auch jetzt gucken, was da genau passiert ist. Also man lag mit 19 hinten, glaube ich, Anfang, vierte Viertel und die beiden waren halt draußen und auf einmal sind die Fünfte auf dem Platz, ja, on fire und verteidigen sehr, sehr gut, machen vorne die Punkte und kommen mal dran, läuft es auf zwei am Ende. Verlieren dann zwar, aber ich kann Eric Spoelstra verstehen, dass er sagt, zum einen in so einem Spiel, ey, das funktioniert gerade. Wir hatten sie auch mal in den 90ern, die Älteren werden sich erinnern, wo die Bulls auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, in Portland war es damals, mit einer Truppe, mit der, komplett zweiten Fünft, glaube ich, ohne Michael Jordan, also mit Pippen auf dem Feld, auch so einen riesigen Rückstand wettgemacht haben. Und wenn das einfach so läuft als Trainer, mein Gott, du hast 82 Spiele. Und selbst wenn da jetzt viel draus gemacht wird, dass da angeblich irgendwelche Eifersüchteleien sind oder Animositäten und der Wade will mehr werfen und der Bosch will mehr werfen, bei 82 Spielen, wenn du eine Sympathie hast und du kämpfst dich ran, da musst du schon verdammt egoistisch sein, wenn du danach immer noch sagst, also ich hätte auf jeden Fall aufs Feld gehört. Und das haben die Jungs ja auch nicht gesagt. Klar, die Disease of Me, wie es ja Pat Riley, der ja bekannterweise der Präsident da von den Heat ist, mal beschrieben hat in seinem Buch. Das ist schon eine Gefahr, dass wenn man Meister wird im nächsten Jahr, alle sagen, was ist eigentlich mit mir? Ja, also wenn man Meister wird, bringt man halt die Opfer und im Jahr drauf sagt man, so, jetzt kann ich überhaupt vielleicht ein bisschen mehr werfen oder warum kriege ich denn hier jetzt keine Schlagzeilen? Wieso bin ich denn nicht da mal interviewt worden? Aber ich glaube, dass dieser Gefahr sich die Heat sehr bewusst und vielleicht ist ganz gut, wenn jetzt so ein Aufheben drum gemacht wurde, um eigentlich eine Sache, die es gar nicht wert war, dass man darüber spricht. Denn dann kann das Team, glaube ich, da genau dieser Tendenz vielleicht einen Riegel vorschieben.
Gerne würden wir uns natürlich mit dir noch über dein favorisiertes Team unterhalten, die Golden State Warriors. Aber, Dre, du kennst das hier bei Sportradio 360, die Zeit läuft uns davon. Dementsprechend bleibt uns eben nur noch Zeit, nach deinen tollen Eindrücken und Informationen über deine persönlichen Highlights zu sprechen am kommenden Wochenende. Die da wären.
Ja, die Fußball-Bundesliga beginnt, von daher, und ich habe auch kein Spiel am Wochenende mit meiner Mannschaft, das passt sehr gut. Von daher, Samstag ganz klar, im Zeichen des Rückrundenstarts, VfL will den grandiosen Sieg gegen den VfB wiederholen. Hoffentlich nicht so wie im Hinspiel, denn der Herr Ibisevic ist ja mein Kicker-Team und das schippt dann schon mies, wenn er nicht einen Elfmeter verschießt, sondern auch den Nachschuss so mies daneben bügelt. Von daher, das Samstag auf jeden Fall, das ist der Highlight und Sonntag. Klar ist NFL. Ich denke nicht, dass ich mir beide Spiele reintun kann. Man muss ja auch arbeiten montags. Aber auf jeden Fall das erste Spiel mit meinen 49ers. Und ich meine mich sogar fast zu erinnern, dass ich die Hälfte des Super Bowls, dass ich da noch dabei bin, also mit meiner Prognose damals bei den Sofa Quarterbacks, glaube ich, hatte ich damals die Packers und die Pats. Und die Pats können ja noch schaffen. Aber das sind mal zwei Spiele. Mal gucken. Hoffentlich kann ich beide schauen, aber eins auf jeden Fall. Großes Sportwochenende.
Alles klar, wissen wir Bescheid. Dre, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche natürlich wieder mit dabei bist. Und dann sprechen wir weiter über die NBA. Und dann hören wir uns nächste Woche. Danke dir, Dre.
Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
Bei sportradio360.de darf in diesen Wochen natürlich eine Sportart nicht fehlen, nämlich die NFL, die National Football League in Hollywood. Andreas Renner ist nämlich bei uns zu Gast und der hat sich natürlich auch die Golden Globes ganz langsam sicherlich angeschaut, denn er ist ein absoluter Amerika-Fachmann. Andreas Renner, erstmal schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Marco.
Die Golden Globes sind vergeben worden. In Atlanta hat Pete Carroll gleichzeitig, also Head Coach der Seattle Seahawks, eine Bewerbung für vielleicht die beste schauspielerische Leistung eines Head Coaches abgegeben. Wer hat jetzt Timeout gefordert, war ja so Schlagwort. Werden die Coaches das sogenannte Icing the Kicker nun aufgeben?
Die Frage stellt sich natürlich schon seit langer Zeit. Denn wir sind, glaube ich, alle schon zu dem Ergebnis gekommen, dass das eigentlich ein Käse ist, nochmal eine Auszeit in letzter Sekunde zu nehmen, bevor der Kicker kickt, weil es jetzt eben schon mehrfach passiert ist, dass sich dann am Ende rausgestellt hat, der hätte vorbeigeschossen und hat dadurch, dass der Coach eine Auszeit genommen hat, die Chance bekommen, es nochmal zu tun. Ne? Und ist jetzt am Wochenende in Seattle wieder passiert. Ich würde sagen, eigentlich gibt es jetzt mittlerweile mehr als genug Anhaltspunkte dafür, dass es eigentlich ein Blödsinn ist mit dem Icing der Kicker. Aber bin ich mir sicher, dass die Coaches das in Zukunft nicht mehr machen? Nee, ich hätte nämlich auch gedacht, dass sie inzwischen jetzt schon so schlau wären, das nicht zu tun. Aber Carroll hat es dann eben trotzdem wieder getan. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch, dass der Coach immer denkt, er muss halt bis zum letzten Moment auch noch jede Möglichkeit nutzen, auf das Spiel irgendwie Einfluss zu haben und sich dann einfach an die Seitenlinie zu stellen und zu sagen, jetzt gucke ich mir mal an, ob der das da aus 49 Yards verwandelt. Das gehört irgendwie nicht so zur Denkstruktur eines Trainers, fürchte ich. Deswegen, ich denke, der Zug ist längst abgefahren und eigentlich sollten die Herrschaften seit Jahren darauf verzichten, dieses Icing der Kicker durchzuführen, aber ich bin nicht wirklich optimistisch, dass die Message angekommen ist.
Okay. Blicken wir mal auf das vergangene Wochenende zurück. Ich war begeisterter Zuseher am vergangenen Wochenende, obwohl ich längst bei weitem nicht genau diese Insider-Informationen beziehungsweise auch das, den Einblick habe, wie Spieltaktiken so aussehen, aber trotzdem als objektiver Zuschauer war ich wirklich gefesselt. Waren ja unglaublich viele spannende Spiele mit dabei. In Denver hat Peyton Manning mit den Broncos extrem überrascht gegen die Baltimore Ravens verloren, wieder einmal in den Playoffs, wieder einmal zu kalten Jahreszeiten. Wie viel Prozent der Schuld, glaubst du, trägt Peyton Manning?
Also er ist aus der Verantwortung natürlich nicht rauszunehmen, denn ein Fakt ist, sie sind in der Verlängerung, in der zweiten Verlängerung sogar, und Manning wirft eine Interception, wirft einen Pass zum Gegner bei einem Spielzug, wo man sagt, jemand mit seiner Erfahrung, jemand, der das alles über Football weiß, was Peyton Manning weiß, der darf so einen Fehler nicht machen. Also das ist ganz klar. Ja. Mhm. Tatsache ist aber auch, dass erstens der Trainerstab der Denver Broncos einen Teil der Verantwortung tragen muss, weil sie das Spiel eben ganz konservativ gegen Ende der Partie gecoacht haben, dass sie in vielen Situationen, wo man eben auch ein Risiko hätte gehen können, um das Spiel dann wirklich zu gewinnen, dass sie gesagt haben, na, wir sind lieber vorsichtig und machen keinen Fehler. Also das ist der eine Teil der Verantwortung und natürlich ist der größte Teil der Verantwortung, die Broncos führen 30 Sekunden vor Schluss und der Gegner ist an der eigenen 30-Yard-Linie und dann gibt es diesen 70-Yard-Pass, bei dem sich schlicht und einfach der Safety der Broncos verschätzt. Der Ball geht über seinen Kopf drüber und wird vom Gegner gefangen. Das darf nie passieren. Und wenn man dann über prozentuale Schuldzuweisungen reden, klar ist, wenn der Ball nicht über den Safety drüber geht, gewinnt Denver das Spiel. Und ich denke, das war zum Zeitpunkt, als Baltimore sowieso eigentlich nicht mehr damit gerechnet hat, noch in dieses Spiel zurückzukommen. Das war schon auf Verzweiflungsmodus geschaltet. Das ist so ähnlich, als wenn einer in der 94. Minute beim Fußball aus 45 Metern den Ball in den Winkel haut. Das ist natürlich 60-70%, wenn wir da vom Prozentsatz reden, der Schuld. Ja? Die konservativen Coaches, vielleicht nochmal 10% und den Rest geben wir dann Manning.
Okay. Wenn die Seahawks vor dem letzten Wochenende so etwas wie das Team of Destiny waren, könnte man eben das jetzt auch von den Ravens sagen?
Ja, was hat es den Seahawks gebracht, das Team of Destiny gewesen zu sein? Sie haben verloren. Insofern, was man von den Ravens sagen kann, ist, es ist natürlich, das weiß man jetzt seit ein paar Wochen, die Saison, in der Ray Lewis seine Karriere beendet, großartiger Linebacker über ganz, ganz lange Zeit, ein Veteran, ein Teamleader, der sicher auch seine kontroversen Momente in der NFL gehabt hat, aber dass es eben auch unbestreitbar war, dass er eben ein ganz, ganz wichtiger Mann war, dass er das Gesicht dieses Vereins war für 15 Jahre oder mehr. Und der hat also eben angekündigt, dass es sind seine letzten Playoffs. Und daher kommt dann so ein bisschen dieses Gefühl, eben geben jetzt nochmal alles für ihren Anführer, für Ray. Ob das dann am Ende reicht, um die Patriots zu schlagen, ist natürlich eine andere Frage. Aber die Wahrheit ist, dass, ja, und da werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden, die letzten beiden Spiele zwischen den beiden Mannschaften doch ziemlich knapp waren.
Du kannst sofort weiter erzählen, was du über genau diese letzten beiden Spiele weißt, Ravens gegen die Patriots.
Ja, also das Halbfinale jetzt in der AFC zwischen den Ravens und den Patriots, das ist ja eine Neuauflage vom Spiel im vergangenen Jahr. Und im vergangenen Jahr haben die Patriots das Ding gewonnen, 23-20. Und dafür gab es am Ende der Partie also zwei Gründe. Baltimore hatte den Ball. Der Quarterback Joe Flacco hat auf den Receiver Lee Evans einen wirklich guten Pass geworfen in die Endzone. Und da kam dann einer der Patriots-Spieler gerade noch so mit den Fingerspitzen dran und hat den Ball aus den Händen von Lee Evans geschlagen, wo es dann auch viele gab, die hinterher gesagt haben, hätte er trotzdem festhalten können. Also wäre der Ball gefangen gewesen, wäre Baltimore im Super Bowl gewesen. Und zwei Spielzüge später hatten dann die Ravens mit praktisch auslaufender Uhr die Chance, mit einem kurzen Field Goal für den Ausgleich zu sorgen. Also es war Billy Cundiff damals aus 32 Yards, was jetzt wirklich in der NFL keine Entfernung mehr ist für einen Kicker, wo man dann sagt, der muss eigentlich zu 100% sitzen und der hat vorbeigeschossen. Das heißt, da haben die Patriots sehr, sehr viel Glück gehabt, dass sie nicht zumindest in die Verlängerung mussten. Und Anfang der Saison gab es ein Spiel zwischen den beiden, das hat Baltimore dann gewonnen durch ein Field Goal in letzter Sekunde, 31-30. Was auf jeden Fall bedeutet, auch obwohl die Ravens auf fremdem Platz stehen, die gehen mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen in dieses Spiel, dass sie sagen, wir können die Patriots schlagen. Wir haben es dieses Jahr schon geschafft und letztes Jahr hätten wir es eigentlich auch schaffen müssen. Und insofern geht schon mal der Vorteil für die Patriots, dass der Gegner zu viel Respekt vor ihnen haben könnte, der geht schon mal komplett flöten.
Also einiges passiert zuletzt. Dementsprechend dürfen wir uns da womöglich auf eine hochspannende Begegnung also, drüber freuen, was du so erzählst gerade.
Genau, wenn das nochmal so spannend wird, dann beklagt sich, glaube ich, keiner.
Absolut.
Nur
absolut.
Der am Ende verliert.
vergangene Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Siege der Patriots im Super Bowl ja schon verdammt lange her sind. Trotzdem an dich die Frage, ist die Konstanz mit der Tom Brady und Bill Belichick Jahr für Jahr auftrumpfen, nicht schon beeindruckend?
Doch, absolut. Und um mal klarzumachen, warum das so was Besonderes ist. Das komplette System der NFL ist darauf ausgerichtet, dass es Chancengleichheit für alle Clubs gibt. Natürlich, wenn wir jetzt nach heutigem Maßstab rangeht, sind nicht alle Clubs gleich gut. Aber durch die Art und Weise, wie die Liga aufgestellt ist, durch die Art und Weise, wie die Nachwuchsspieler verteilt werden, durch die Art und Weise, wie die finanziellen Einnahmen verteilt werden, hat jede Mannschaft die Chance, innerhalb von, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren im Super Bowl zu stehen. Es gibt niemand, von dem man sagt, wie, sagen wir mal, in der Fußball-Bundesliga, der SC Freiburg, die werden nicht deutscher Meister, das wissen wir, da brauchen wir nicht drüber zu reden, in den nächsten 10 Jahren werden sie es auch nicht. Ne? Mhm. Sowas gibt's nicht. Jeder hat die gleiche Chance, auf lange Sicht gesehen. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Patriots jetzt über 10 Jahre an der Spitze dabei sind und immer zu den besten Teams der Liga gehören und immer eine Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen, dann ist das unter den Voraussetzungen extrem beeindruckend und dann muss man auch ganz klar sagen, sind die einzigen, denen das wirklich mit dieser Konstanz über diese lange Zeit gelungen ist.
Jetzt haben wir über die AFC gesprochen, sprechen wir über die NFC. Die San Francisco 49ers müssen zu den Atlanta Falcons und fahren ja dorthin mit einem relativ unerfahrenen Quarterback, aber laut dem Buchmachern doch als Favorit. Erklär uns das mal.
Ja, also es ist natürlich, der Quarterback ist viel bei der Geschichte, aber er ist natürlich nicht alles. Also ich denke, wenn man darüber redet, warum Atlanta in dieser Partie nicht Favorit ist, muss man erstmal bei den Falcons anfangen. Und das liegt daran, dass die zwar die beste Bilanz der NFC in der regulären Saison hatten, weswegen sie ja jetzt auch ein Heimspiel haben in den Playoffs, aber dass die Atlanta Falcons doch in diversen Spielen in dieser Saison gezeigt haben, dass sie verwundbar sind. Mhm. Und aufgrund dieser Basis ist das Vertrauen in Atlanta schon mal nicht so riesengroß. Von geschichtlich und dass die erst einmal in ihrem Leben im Super Bowl waren oder in ihrer Existenz im Super Bowl waren, brauchen wir gar nicht anzufangen. Da reden wir nur über diese Saison. Und San Francisco ist halt eine Mannschaft,
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja, weil du jetzt über die Falcons ja schon gesprochen hast, weil man sie vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, aufgrund auch der Geschichte, wie du erzählst. Glaubst du denn an sich, das Team an sich, das hat sich jetzt gegen die Seahawks relativ knapp durchgesetzt? Mhm. Glaubst du, dass sie gestärkt oder dann doch eher verunsichert aus so einem Spiel herauskommen?
Also ich glaube, es war deswegen ein wichtiger Sieg, weil gerade zwei Leute, für die das dann immer wieder ein Thema ist, ihren ersten Playoff-Sieg gefeiert haben, nämlich der Head Coach Mike Smith und der Quarterback Matt Ryan. Und die sind halt schon mehrfach auch aus guter Ausgangsposition in den Playoffs relativ schnell baden gegangen und haben eben gute Ausgangspositionen nicht zu mindestens einer Super Bowl Teilnahme nutzen können. Und dieses Hindernis zu überwinden, dass man jetzt sagen kann, hey, wir haben jetzt aber den großen Schritt geschafft und wir haben jetzt unseren ersten Playoff-Sieg eingefahren. Ich meine, wenn es nur dazu führt, dass die Frage auf der Pressekonferenz nicht jedes Mal wieder gestellt wird, warum könnte er eigentlich nicht den Playoffs gewinnen? Und nicht in jedem Zeitungsartikel geschrieben wird, Matt Ryan, guter Quarterback, aber er hat noch nie in den Playoffs gewonnen. Ja, allein, dass das weg ist, ist mit Sicherheit schon mal eine Erleichterung. Ja? Mhm. Aber der Gegner ist schwer. Da muss man sich nichts vormachen und ich würde mich jetzt dann auch nicht hinstellen und sagen, dass Atlanta eigentlich die bessere Mannschaft ist. Denn San Francisco gehörte zu Saisonbeginn zu den großen Favoriten in der NFC. Die haben in vielen wichtigen Spielen gezeigt, dass sie gegen viele starke Gegner auch auswärts gewinnen können. Die haben zum Beispiel bei den Patriots gewonnen. Haben zum Beispiel in Green Bay gewonnen. Insofern würde ich auch da sagen, ist bei San Francisco das Selbstbewusstsein da, dass man sagt, da kommt jetzt nichts, was wir nicht vorher schon mal gezeigt haben, dass wir es schaffen können. Und was den jungen Quarterback angeht, Colin Kaepernick, muss man vielleicht auch kurz erklären, der ist in seiner zweiten NFL-Saison, hat letztes Jahr überhaupt nicht gespielt. Und diese Saison kam er ins Team, weil sich die Nummer 1, Alex Smith, eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und dann musste Kaepernick spielen. Und der war so gut, dass die Coaches gesagt haben, der spielt weiter. Obwohl Smith vorher wirklich eine solide Saison hingelegt hat, sogar eine sehr gute Saison hingelegt hat, haben sie gesagt, bei Kaepernick sehen wir doch mehr Potenzial. Auf sowohl kurzfristig als auch langfristig als bei Smith. Und er hat das jetzt alles bestätigt in den Playoffs. Also die letzten Skeptiker wurden, glaube ich, bekehrt am letzten Wochenende, weil er also zum einen für 263 Yards und 2 Touchdowns geworfen hat, was schon mal nicht schlecht ist, und dazu noch 183 Yards selbst erlaufen hat. Und das ist ein Rekord für einen Quarterback, also Laufyard-Rekord für einen Quarterback. Und zwar nicht nur in den Playoffs, sondern in allen NFL-Spielen jemals.
Also ist das auch so eine große Stärke, weil das war ja schon sehr auffällig im letzten Spiel der 49ers, dass er selbst sehr viel gelaufen ist, wenn er eben keine Anspielstation gefunden hat.
Ja, also das ist eine große Stärke. Dass es jetzt so extrem wurde, dass er da 183 Yards erläuft, hat natürlich auch damit zu tun, wie die Green Bay Packers ihn verteidigt haben. Mhm. Und da gab es natürlich auch viele Diskussionen, warum haben die das nicht besser hinbekommen. Aber es ist jemand, der auf jeden Fall einer Abwehr mehrere Probleme bereitet. Und dann ist man schon mal ziemlich weit vorne, wenn sich die Abwehr entscheiden muss, sozusagen für das kleinere Übel, wenn sie sich für eine Strategie entscheiden.
Alles klar. Andreas, du kommst natürlich jetzt hier nicht ungeschoren davon, ohne uns deine Tipps für diese Partien zu nennen.
Okay. Also wenn wir jetzt gerade über Atlanta und San Francisco geredet haben, dann würde ich auch sagen, dass San Francisco das knapp gewinnt. Gibt noch einen zusätzlichen Grund zu all dem anderen, worüber wir jetzt geredet haben. Und zwar ist es dann tatsächlich auch so, und das hat der Offensive Coordinator der San Francisco 49ers dann auch mal bestätigt, und den Eindruck hatte man auch im Verlauf der Saison immer wieder, dass der Coaching-Staff der 49ers immer noch ein Ass im Ärmel hat. Die haben immer noch irgendeine Trumpfkarte im Hintergrund, die sie noch nicht ausgespielt haben. Und ich glaube, die werden auch für Atlanta was im Köcher haben, womit die Falcons nicht rechnen. Und dann mal sehen. Und die Falcons haben Schwierigkeiten gehabt, den Lauf zu verteidigen im Verlauf dieser Saison. Und wenn San Francisco mit Kaepernick und mit dem Running Back Frank Gore kommt, das will ich dann erstmal sehen, dass Atlanta das schafft.
Und bei dem anderen Spiel?
Da Patriots gegen Ravens, ja. Ja, da kann ich mir jetzt ziemlich viele Szenarien ausmalen, wonach die einen oder die anderen das gewinnen. Ich glaube, das wird deswegen schwierig für die Patriots, weil eine der Stärken der Ravens halt die langen Bälle sind, die Flacco gut wirft, und Torrey Smith hat 2 Touchdowns gegen die Denver Broncos gemacht in diesem Spiel mit 2 nach 2 langen Pässen. Das könnte ein Schwachpunkt sein für die New England Patriots. Auf der anderen Seite hat New England halt auch jede Menge Qualität in der Offensive, auch ohne den verletzten Tight End Gronkowski. Insofern, da tue ich mir jetzt dann wirklich schwer. Ich hoffe, dass es tatsächlich so spannend wird, wie alle erwarten, und dann entscheidet am Ende ein Field Goal, und ich sage jetzt einfach mal für irgendwen.
Das ist ein gewagter Tipp. Andreas Renner lehnt sich aus dem Fenster heraus. Ja. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Einblicke vor dem großen NFL-Wochenende, das da stattfindet, und ich bin mir sicher, hören wir dich bei den Sofa-Quarterbacks dann wieder am Montag?
Selbstverständlich. Ja, vielleicht sollten wir auch die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass die Sofa-Quarterbacks live zu sehen sind in München. Und zwar bei der Super Bowl-Party von ESPN America, Sky und den Munich Cowboys am 3. Februar in der Münchner Tonhalle. Also da läuft dann natürlich die ESPN America-Übertragung des Super Bowls, und im Vorprogramm davon treten die Sofa-Quarterbacks auch live auf. Also alle, die Lust haben, das mal mitzuerleben. Wie das so wird und wie es genau wird, wissen wir auch noch nicht so genau. Aber wir probieren es aus. Also alle, die Lust haben, da dabei zu sein, sind natürlich herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden.
Also ich überlege mir das auf jeden Fall, dahin zu kommen. Vielen, vielen Dank, Andreas. Schönen Tag noch, und wir hören.
Jo, tschüss.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Fast haben wir die 3-Stunden-Marke gesprengt. Ich glaube, das wäre dann zum ersten Mal der Fall in der Geschichte von Sportradio 360 in der Big Show. Aber ich glaube, diese fast 3-stündige Dauer hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was haben wir nicht heute wieder alles gelernt? Von David Niehaus zum Beispiel, denn er sagt, also Bayer Leverkusen, der Mannschaft traut er schon eine richtig gute Rückrunde zu, weil sie im Moment irgendwie unter dem Radar daher schwebt in der Fußball-Bundesliga. Ein Rafa Honigstein, der sagt, er könne sich gut vorstellen, dass Roman Abramovic jetzt Kontakt zu Jürgen Klopp aufnehmen wird, nachdem er ja Pep Guardiola nicht bekommen hat. Von wegen in den sauren Apfel beißen. Nee, der nimmt immer den etwas süßeren, den etwas besseren Apfel dann. Von Dominik Klein, vom Handball-Nationalspieler, wissen wir, dass aktuell sein Hotelzimmer nicht wirklich aufgeräumt ist, aber daran kann er ja durchaus weiterhin arbeiten. Tim Böseler sagt, also das Viertelfinale bei den Australian Open, das ist für Angeli Kerber durchaus Pflicht. Und last but not least, Frank Buschmann, der ist von der Machart des Dschungels so hellauf begeistert, dass er sich sicherlich keine Folge entgehen lässt von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Was haben wir doch wieder Bahnbrechendes erleben dürfen in der heutigen Big Show. Das soll es gewesen sein am Montag, die Sofa Quarterbacks. Na klar, das große Thema wird natürlich sein, die Conference Finals in der NFL. Mit der Big Show, Episode 85, sind wir dann in der kommenden Woche wieder für euch da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Studio für euch Marco Hagemann. Macht's gut, schönes Wochenende und bis nächste Woche Donnerstag.